bei mir im Kopf hat es immer gesprudelt, alle möglichen Ideen wollten raus, wollten kreativ umgesetzt werden. Also auch vielleicht alles so ein bisschen am Rande vom ADHS bei mir. Keine Ahnung, ich habe es nie diagnostiziert gekriegt, aber also ich habe eine Menge Kreuzungen im Kopf, an denen ich stehe und auf grüne Ampeln warte. Und wenn du irgendeine Haltung zeigen möchtest in deinen Liedern, dann möchte ich die immer aus einer Menschlichkeit heraus zu versuchen, zu beschreiben. So. Der Mensch steht da vor sich selber, guckt in den Spiegel und ist Teil von sehr, sehr von Dingen, die er total scheiße findet. Und das wird ihm gewahr und muss dann dazu eine Haltung finden. Wenn ich mir Aufnahmen anhöre von morgens um 6 Uhr, ja, das war nur noch ein Lebensgefühl mehr, aber keine gute Musik mehr. Ne?
Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese 3 Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb.
Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool?
Meine Meditations-App rät mir immer wieder, die Gedanken vorbeiziehen zu lassen, sie wahrzunehmen, aber nicht zu bewerten. Mein heutiger Gast macht sich ganz schön viele Gedanken. Und aus diesen Gedanken werden unter anderem Songtexte. Sehr besondere Songtexte, berührende Geschichten und Beobachtungen zwischen Autobiografie, den Herausforderungen im Zwischenmenschlichen und seinem Blick auf das Leben. Ingo Pohlmann hat sich vor gut 20 Jahren auf den Weg gemacht, sich selber und uns durch Lieder seine Welt zu erklären. Und dabei durchaus den einen oder anderen Umweg genommen. Denn Umwege erhöhen die Ortskenntnis, wie mein Mentor Rainer Krosse immer sagt. Wenn jetzt Sommer wäre, ist ein lupenreiner Hit, der genauso zu dem Pohlmann-Lebensgefühl gehört wie die nachdenklichen Momente auf seinen Platten. Und wer schon einmal miterlebt hat, wie bei Ingo aus einer gedankenversunkenen Tiefe in wenigen Augenblicken eine unglaublich ansteckende Euphorie entstehen kann, weiß, wie schwer es ist, sich diesem Menschen und seiner Kunst zu entziehen. Gemeinsam haben wir vor etwa 17 Jahren sein erstes Album auf den Weg gebracht, Lieder geschrieben, uns an eigenen und vor allem fremden Erwartungen abgearbeitet und uns nach einigen Jahren in dieser Podcast-Folge wiedergefunden. Lieber Ingo, Münster, Westfalen ist verbunden. Wo bist du, Mallorca oder wo bist du da gerade? Ich sehe, das ist nicht dein Zuhause, das ist doch ein Hotelzimmer, wo du da gerade bist.
Ja, du erwischst mich gerade tatsächlich 3 Tage in hochmodernen Büsum.
Ach, ist das herrlich. An der Nordsee. Kannst du aufs Meer gucken jetzt gerade? Ich bin total neidisch. Ja, wenn ich eins vermisse, dann jetzt gerade die Nordsee. Erzähl mir mehr davon.
Ja, also was ich hier gerade sehe, ist eine ganze Menge Watt. Wattenmeer.
Herrlich.
Und viele, viele Nummern auf diesen Strandkörben.
Ich war in Büsum, glaube ich, als ich in Bad Segeberg zur Grundschule gegangen bin, war ich, glaube ich, 1984 auf Klassenfahrt in Büsum oder St. Peter-Ording und wir waren dann einen Tag in Büsum. Aber ich kann mir vorstellen, dass es 1984 irgendwie da noch anders ausgesehen hat. Also wahrscheinlich waren die Zahlen auf den Strandkörben schon die gleichen. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Ey Ingo, ich freue mich total. Und ich hatte, als ich diesen Podcast gestartet habe, hatte ich eine kleine Liste gemacht, auf der Namen standen. Und bei einigen war ich sehr schnell dabei und habe gesagt, so, ey, jetzt direkt mal kurz eine Nachricht schreiben, anrufen, ey, bist du dabei? Dein Name stand ganz oben und ich habe mich jetzt erst getraut, dich zu fragen. Es ist verrückt. Und dann auch noch so spontan dabei. Kriegen wir das hin.
Ja, und es ist so lustig, weil wir haben ja gestern unser kleines Vorgespräch gehabt, ne? Und da mussten wir das Vorgespräch auch abbrechen, damit wir uns nicht alles schon vorher erzählen. Aber tatsächlich habe ich wirklich 2 Tage vorher mir unsere alten Aufnahmen angehört.
Ach, ist ja verrückt.
Weil letztendlich sind wir ja mit Henning zusammen, du, Henning und ich.
Ja.
Die ganze Sache Pohlmann angefangen vor 15, 16 Jahren. Ne?
Richtig. Wobei man muss ganz, ganz wichtig auch Kira erwähnen. Kira Wieland, damals noch Kira Zimmermann.
Natürlich.
Kira hat dich ja damals... Ja, Kneipe. Also wenn man es so ganz klischeehaft sagen will, hat sie dich in der Kneipe entdeckt. Dazu kommen wir bestimmt gleich noch, weil ich möchte eine Kleinigkeit einschieben. Die mich auch in dieser Richtung nochmal gestern sehr gepackt hat. Denn ich lag so mit dem mit dem Laptop auf dem Sofa und seppte durch vor allen Dingen deine neueren Werke, die ich natürlich alle so gehört hatte, immer dann, wenn sie rausgekommen sind, aber sie mir jetzt dann doch nochmal anders angehört habe tatsächlich. Und mein Sohn Elvis kam dazu, setzte sich und sagte, und ich sagte, kennst du, ne? Und er so, ja, ja, klar, Pohlmann. Und dann fragt er mich, kennst du den gut? Und das war wieder so eine typische Frage. Kennst du den gut? Und ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen. Ja, nein, lange, eigentlich haben wir auch schon länger nicht mehr in Ruhe gesprochen. Aber warte mal, da gibt's Sachen, an die erinnere ich mich sehr genau und die haben auch einen sehr großen Platz in meinem Leben. Und ich freue mich, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen dürfen.
Schön. Ja, ist eine geile Idee. Also du lässt deinen Sohn die Fragen stellen, ist super.
Ja, ne, so. Und vor allen Dingen immer so, man belächelt es im ersten Moment so ein bisschen und denkt sich, ach, es ist ja niedlich. Und dann merkt man erst, ey, Wahnsinn. Völlig ungefiltert.
Aber die Frage, ob man jemand gut kennt, ne?
Ja, genau. Und diese Kinder, weißt du, er könnte ja auch sagen, findest du den gut oder was ist das für ein Typ? Nein, er fragt mich, kennst du den gut? Und wann sagt man, dass man einen Menschen gut kennt? Ist das quantitativ, qualitativ? Sind das, also, wie würdest du das sagen, wenn wir da schon mal sind?
Was ich interessant finde, ist, es gibt einen gewissen Bodensatz an Bekanntschaften, die aus einer Zeit kommen, in der war man zwischen 16 und 25, wenn man in meinem Alter ist. Also ich werde jetzt 49 im Mai.
Ja.
Und es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die weisen ganz weit zurück, ne?
Ja.
Und da gibt es so einen Typen aus Münster, Daniel Bresser, ist auch egal, aber wenn ich den anrufe und mit dem quatsche, dann quatscht man dann ist man diese gleichzeitig die Pflanze, ja, die groß geworden ist, aber du quatscht auch aus den Wurzeln heraus.
Ah, mit so jemandem. Schönes Bild.
Und weißt du, was ich meine?
Total.
Ist der Bodensatz und so. Also solche Leute, die man schon in ganz frühen Zeiten kannte, in der man angefangen ist, so irgendwie sowas wie ein Erwachsener zu werden, was immer das auch letztendlich bedeutet. Da hat man sich geformt und ich glaube, da kennt man sich, glaube ich, schon ziemlich gut. Da kann man schon viel übereinander sagen. Ich glaube auch, dass die Leute, die du kennst, mit denen du, als du so 16 warst, und wenn du mit den einen oder anderen quatscht, dann teilt ihr doch eben eine Entwicklungszeit.
Ja.
Ich glaube, daher kommt auch ein sogenanntes sich gut kennen.
Das stimmt. Und also ich hatte das so ein bisschen, den Impuls, das auch daran festzumachen. Man geht danach durch, man trifft sich und macht vielleicht was zusammen, beruflich, persönlich, freundschaftlich, wie auch immer. Und dann kommen andere Phasen und dann sieht man sich nicht so oft so und hat einfach auch nicht so viel miteinander zu tun und ist vielleicht, dann gibt es auch mal so Sachen wie, ja, der hätte sich auch mal wieder melden können oder die hätte auch mal wieder anrufen können. So, und dann geht man durch so verschiedene Lebensphasen und trifft sich wieder, hat so ganz kurz erst so eine leichte Schwellenangst und die ist aber quasi, und das, die Tür ist aber sofort wieder offen und man fängt wieder an. Und denkst so, okay, das ist nicht selbstverständlich. Kennst du das?
Ja.
Also wenn du mit Daniel gerade aus Münster sagst, so, rufst du denn zum Beispiel, ich meine, das ist ja auch so ein Corona-Thema, man telefonierte wieder mehr, man meldete sich auf andere Art und Weise, hatte ich das Gefühl. Rufst du denn Daniel dann an, ganz bewusst, oder ist das Zufall?
Das ist Zufall bei uns.
Okay.
Ich bin gar nicht der Typ, der, wie soll ich sagen, meine Freundschaften pflege ich nicht besonders gut.
Es ist übrigens interessant, die Leute, die das sagen, sind meistens eigentlich ganz gute Freunde, habe ich festgestellt. Immer die sagen, ich pflege meine Freundschaften nicht, sind eigentlich gut. Aber gut, das ist jetzt, entschuldige für den Einwurf. Aber erzähl mal weiter, ja, sorry.
Ja, naja, das ist so ein bisschen so. Wenn du dieses Musikerleben führst, ob das jetzt am Musikerleben oder hängt oder nicht, weiß ich nicht. Aber du bist halt so viel unterwegs.
Ja.
Und du, deine sozialen Kontakte, die du eigentlich hättest, wo man sich in der Woche trifft zum Kaffee und am Wochenende geht man raus. Als ich früher noch nicht so viel unterwegs war, da waren die Freunde, diejenigen, wo ich in der Kneipe gearbeitet habe in Hamburg, das waren die Leute. Und die hast du eh immer getroffen. Da hast du dich nicht verabredet, lass uns mal du hast zwei, dreimal in der Woche gekellnert oder so. Und da war klar, dass man sich in der Kneipe trifft. Da hast du dich nicht verabredet. Da kamen eh alle hin. Und da ist dieses Freundschaft halten. Und ansonsten hat man das mit seiner Freundin und Klicken gemacht. Aber dann sind die Klicken auseinandergebrochen. Übergeblieben ist einfach der Musiker mit seiner Band, der da immer unterwegs ist. Und meine besten Freunde irgendwie sind dann die Musiker, meine, mit denen ich Musik mache. Aber die sind auch nicht irgendwie, dass sie mich einmal im Monat anrufen und sagen, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Genau. So, ist irgendwie nicht so. Man hat sich eigentlich alles gesagt auf diesen 4 Wochen, in denen man unterwegs war. Geht man wieder alle gefühlt.
Macht dann erstmal ein Jahr Urlaub voneinander.
Genau. Genau, dann irgendwie führt da wieder jeder sein Leben. Und jetzt zur Corona-Zeit hat man immer wieder mal klar einmal im Monat so mit dem einen oder anderen telefoniert. Und wie geht's dir und wie läuft's? Was macht das Konto? Ja. Geht's denn noch? Und so. Ja. Aber tatsächlich gibt's immer dieses eine längere Gespräch mit zum Beispiel diesem Daniel oder so. Mhm. Das geht dann gerne eine Stunde oder was oder zwei. Und dann merkt man, dass man zusammen aus dieser Zeit kommt und rutzputz an so einer Herzwärme ist, die keine Ahnung.
Ja. Schöne Herzwärme ist ein schönes Wort. Du, ich habe letztlich, und du sagst ja auch schon, wir haben, ich glaube übrigens, dass es jetzt genau 17 Jahre her ist, dass wir uns, und es war auch im Mai, vielleicht war es sogar auf den Tag, also bei unserem, also bei der Konstellation, jetzt könnte es sogar auf den Tag sein. Ich gucke das nach, weil ich kann das irgendwo sehen, weil an diesem Tag im Mai 2004 haben wir uns getroffen in meinem damaligen Studio in Münster. Wie gesagt, Kira hatte dich in der Kneipe entdeckt, hatte zu Henning gesagt, den musst du dir angucken. Henning ließ es sich natürlich nicht zweimal sagen, mal in dieser Kneipe vorbeizuschauen. Ihr habt euch da dann kennengelernt. Und der Henning sagte dann wiederum zu mir, lass doch mal treffen. Irgendwann trafen wir uns dann tatsächlich bei mir im Studio und haben direkt ein Lied geschrieben, Zurück zu dir, haben wir, glaube ich, an diesem Nachmittag geschrieben. Und ich verbinde, wenn ich Ingo Pohlmann sage, dann verbinde ich ein Bild. Und es war so ein gut aussehender, braungebrannter Typ, der auf einmal bei mir in der Tür steht, eine Gitarre dabei hat und so ein Träger Schöfferhofer Orange oder sowas. Und wie gesagt, braungebrannt, nicht weil du gerade aus dem Urlaub kamst, sondern weil du zu der Zeit im Mai, April, Mai 2004 auf dem Bau gearbeitet hast, wo das Wetter gut war und man einfach auch mal Oberarm frei hatte. Und man, du auf dem Bau gearbeitet hast, in der Baufirma deines Vaters, richtig?
Ja, genau. Genau. Da, ich hatte, komme ja aus Reda Wiedenbrück, wie gesagt, und hier, was ja jetzt fast jeder durch die Medien, durch Tönnies auch kennt.
Richtig.
Und naja, da komme ich her und tatsächlich haben wir mitunter auf den Schlachthöfen gearbeitet als Maurer.
Oh ja.
Also mein Daddy hatte da, das war ja alles noch auch zu den Anfängen von dieser Firma. Und da habe ich mitunter auch unter der Gedärmerampe gearbeitet. Das ist grausam.
Alle Vegetarier und Veganer von unter uns, mach mal ganz kurze Pause. Ingo hört damit gleich auf.
Ich esse kaum Fleisch, wenn überhaupt noch. Aber ich komme von Höchstchen auf Stöckchen immer. Ne? Die Gedärmerampe war schon spannend. Also.
Ja, gut. Ja, erzähl weiter.
Weißt du, was der abgefahrenste Moment war auf diesem Schlachthof? Da rannten immer Pfauen rum.
Ja. Nee.
Pfauen. So ganz, ganz normal. Also
ganz
Pfauen.
Natürlich. Männchen. Die waren da nicht. So,
Die rannten auf diesem Schlachthof rum. Ich weiß nicht, ob es Alarmanlagen waren. Hast du schon mal ein V-Schreien gehört?
Ja. Nee, aber okay.
Ja, die haben so, die klingen wie so ein ohrenbetäubend. Und und diese Pfauen, die rannten da rum. Und dann hatten die so Container mit halben Schweineköpfen. Die wurden da so rumgefahren. Da waren immer halbe Schweineköpfe drin. Ingo. Und daneben stand ein V mit seinen ausgebreiteten Federn. Und zeigte sich gerade in voller Pracht. Und Also neben so einem Container. Und da habe ich vorgestanden und da habe ich auch schon angefangen, Texte zu schreiben. Ja, ja. Und dachte so, aber da fiel mir tatsächlich, habe ich bis heute den Text noch nicht geschrieben, den dieses Bild hätte verursachen können. Das war schon abgefahren. Ja, und dann bin ich.
Also Schönheit.
Habe ich in Münster meine Band gehabt, ne?
Genau.
Meine Grunge- und Metal-Bands. Und somit bin ich immer nach der Arbeit bis Viertel vor vier hast du gearbeitet. Und dann bin ich eine Stunde nach Münster gefahren und habe geprobt.
Ja.
Und als die Band dann vorbei war, bin ich zu euch gefahren.
Ja, krass. Naja, so habe ich halt damals kennengelernt, kam so ein Typ rein, wie gesagt, diesen hatte auch Durst den ganzen Tag, Bau und hatte diesen ich sehe immer noch diesen Träger Mischgetränk vor mir, wenn du da reinkommst. Breites Grinsen übers ganze Gesicht, Gitarre quasi schon in der Tür ausgepackt, so, wo geht's los, was können wir tun? Und dann sprudelte es und wir hatten dann so ein, zwei Jahre, wo wir so durch die Gegend zogen. Ah!
Ja.
Ich sehe im Hintergrund, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich sehe nur eine Gitarre.
Ich weiß gar nicht, ob ich's so auf Anhieb kann. Und das ist auch ein Lied, das ist ja so hoch, ne?
Ja,
hört man das?
Ach, das hört man, ja.
Sich so sinnlos zu betrinken, ist wie Sex ohne Gefühl. Also nutzt du den Rausch und denkst dir etwas aus, und dann fallen dir wieder tausend Dinge ein, die man noch mal starten könnte. Und jetzt? Doch der Wille wird weichen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht genau.
ich hab so lange nicht gespielt.
Es ist, ja, also Leute, so. So saß ich damals da auch, 2004, und dann sang der und dann. Ja, und der Rest wurde dann irgendwie Geschichte. So, weil, sag mal so, das ist
war
ja,
so ein geiler Abend, ey. Das war so ein geiler Abend, ja. weil es hat wirklich, das ist wirklich einer der großen Momente gewesen, wo Menschen aufeinandertreffen, die irgendwie total Bock haben und wie so Welpen in so einem Körbchen aufeinander rumspringen, sich betrinken und heulen. Wir haben geheult, wir haben Musik gehört und geheult über traurige Texte. Ich weiß noch, wir haben auch auf jeden Fall, wir haben diese Musik gemacht, wir haben über die Texte geheult und waren völlig voneinander begeistert und unter solchen Umständen, also so jungfräulich Musik zu machen, das war so genial.
Wir hatten halt so schon natürlich ja Computer, damit haben wir auch die Musik aufgenommen, aber wir waren natürlich sowas von analog unterwegs, wenn du so willst, ne? Es war jetzt nicht so, dass jeder irgendwie noch ein iPad daneben sich liegen hatte, gleichzeitig noch eine Insta-Story machte und noch ein paar WhatsApp an Freunde für später geschrieben hat, sondern es war ja wirklich so, also wir laufen immer Gefahr, so ein bisschen wie die alten Opis zu klingen, so früher war alles besser, darum geht's gar nicht. Aber es geht nochmal auch für mich immer so darum, das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Also wenn man jetzt heute davon spricht, Achtsamkeit im Moment sein, dann kann man, glaube ich, sagen, das war ziemlich achtsam, was wir da, das war Mindfulness pur, wie damals so Musik entstanden ist. Und für dich ja auch so ein Ventil, weil ich meine, auf dem Bau arbeiten, kannst du ja vielleicht nachher auch nochmal erzählen, das war jetzt nicht alles nur lustig und ich wollte immer schon auf dem Bau arbeiten, sondern du hast halt auch ein Ventil, Musik war ja auch ein Ventil dann, oder?
Ja, natürlich. Also abgesehen, also mein Vater wollte natürlich, dass ich eine Baufirma übernehme. Mhm. Und bei mir im Kopf hat es immer gesprudelt. Alle möglichen Ideen wollten raus, wollten kreativ umgesetzt werden. Also auch vielleicht alles so ein bisschen am Rande vom ADHS bei mir. Keine Ahnung, ich habe es nie diagnostiziert gekriegt, aber also ich habe eine Menge Kreuzungen im Kopf. die, an denen ich auf, an denen ich stehe und auf grüne Ampeln warte. Und das sind dann immer Gedanken, die weitergeführt werden und so. Und ich glaube nicht, dass ich gut gewesen wäre, eine Baufirma zu führen. Von daher war da der Druck, der da auf mir lastete, war hoch, weil diese Baufirma ja schon von seinem Vater geerbt wurde.
Ah,
also da,
okay.
Weißt du? Ja, also,
ja.
Da ist so eine Tradition, Baufirma, die stand schon 45 Jahre. Und dann mein Bruder an Krebs gestorben, der wollte das ja übernehmen, der war ja richtig heiß drauf, der wäre ein richtig guter Mann gewesen. Mhm. Und auf einmal richtete sich das Auge Mordor auf mich und ich sollte das machen. Und das war einfach auch... Ich bin froh, dass ich diesen handwerklichen Beruf gelernt habe. Und ich bin froh, dass ich, das ist so ein bisschen, das ist ja auch irgendwie real, ne? Maurer zu sein. Weißt du, was ich meine? So,
ja, total.
Und ohne das jetzt allzu sehr marketingmäßig ausschlachten zu wollen, aber es ist ein Teil meiner Biografie. Es ist der Mensch,
ja,
der,
absolut.
Ich weiß, was es bedeutet, irgendwie im Dreck zu malochen. Und das habe ich dann 5 Jahre gemacht. Natürlich irgendwann als Sohn vom Chef irgendwie, was Vor- und Nachteile hat, ne? Einerseits wollen die Maurer sich nicht zeigen, dass sie dem Sohn vom Chef in den Arsch kriechen. Da gibt's dann die rustikaleren Typen, die den anderen dann sagen, so, hier.
Ne? Ja, ja, ja. Interessant.
Aber ist es nicht alles nur, ist es jetzt nicht alles nur Berechnung bei jedem, ne?
Ja.
Aber das kann ich auch gar nicht behaupten. Das ist nur im Nachhinein so ein Gefühl, wo ich manchmal drüber nachdenke, wie haben die eigentlich das gesehen? Weil ich war damals ehrlich gesagt zu doof, um das wirklich zu analysieren. Was bedeutet es als Sohn vom Chef in der eigenen Firma eine Lehre zu machen? Das habe ich nicht analysiert. Das haben Leute immer mir versucht zu erklären. Das würde ich nicht tun. Ich habe immer nicht verstanden, was sie mir sagen wollten. Jetzt, wo ich älter bin, weiß ich so ein bisschen vielleicht, was die mir sagen wollten. Aber ja, genau. Also dann bin ich nach Hause gekommen, ja, nach so einem Tag, der konnte wirklich mit anmotzen. Du hast da verbal Schläge gekriegt, ne? Mein Spitzname war Schlampe, ne? Und dann bist du dann nach Hause und warst zerstört. Und dann habe ich mich
gemacht. Fing das direkt in der Lehre schon an? Oder war das dann vor allem?
Das war nicht immer so. Also ich möchte hier nicht den Jammerlappen. Das war eben mitunter hart und es war mitunter sauschön. Es gibt Morgen, an dem du einen Dachgiebel ausmauerst, im Mai, wenn der Frühling beginnt und die Vögel irgendwie zwitschern und es die ersten warmen Sonnenstrahlen, da gibt's nichts Geileres als einen handwerklichen Beruf draußen zu, willst du mit nichts anderes tauschen? Also ich nicht. Es war sauschön, ne? Also das ist nicht, möchte ich nicht so reduziert darstellen wie Bau und das waren auch tolle Arbeitskollegen.
Ja, total. Gut, dass du das sagst, weil das ist ganz komisch. Ich habe immer, wenn ich das manchmal so gedacht habe, so wenn die da, also auch Zimmerleute oder ja genau, auf dem Dach irgendwie gerade gearbeitet.
Das waren alles Charaktertypen, ne?
Ja.
Unglaublich. Wenn ich die heute treffe, mein Vater hat so eine gute Beziehung zu denen gehabt, dass der heute noch Jahrestreffen nicht mehr jedes Jahr macht, aber so alle 2-3 Jahre, wenn noch einer lebt von denen, dann treffen die sich, ne?
Ja, Wahnsinn.
Und quatschen über die alten Zeiten. Das sind noch Firmen.
Ja, und ich meine...
Egal,
also
was wolltest du sagen? Entschuldigung.
Wie du gerade sagtest, nee, also ich hab manchmal gedacht, ist das so eine etwas falsche Romantik, die ich da habe, wenn ich denke, dass das was sehr Erfüllendes ist, weil ich merke das ja auch so, ich konnte mich gestern zum Beispiel einfach wahnsinnig überhaupt nicht dazu aufraffen, eigentlich nochmal den Rasen zu mähen. Dann habe ich es doch gemacht und wühle irgendwie noch so und habe dann hier noch was gesehen und da noch was und dreckige Hände, dreckige Hose, alles, mich auch nicht, auch keinen Bock habe, mich umzuziehen. Stehe da hinterher, guck mir das an und denke mir, gut, dass ich das gemacht habe. Ist jetzt, ich komme ein bisschen vom Weg ab. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte nie gedacht, oder ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass jetzt zum Beispiel auch die Kollegen auf dem Bau dem Sohn vom Chef nicht unbedingt so richtig einen reinreichen. Du hast aber die anderen Geschichten erzählt, hast du gerade schon angedeutet.
Aber es gibt auch den Typen, ich wirklich. Damit man nichts Falsches hinterlässt,
nee, nee.
Ich möchte auch dazu sagen, ich war ein schwieriger Lehrling. Wie gesagt, es war einfach nicht meins. Ne? Ich habe im Kopf so viel Zeug gehabt, ich habe meine Texte auf die Steine geschrieben. Also gibt heute noch Häuser, wo da meine englischen Texte drauf stehen, mit Bleistift gekritzelt, damit ich das nicht vergesse. Zu Feierabend bin ich dann mit einem alten Lieferschein und diesem dicken, fetten Bleistift, den man da hat, hin und habe diese Texte dann abgeschrieben. Und hab dann die englischen das war noch zu der Zeit, als ich englische Texte geschrieben habe. Und aber auch schon in Münster gesungen mit der Band Carrot Band. Aber die habe ich am Bord teilweise geschrieben, ne?
Ja. Nein, ich wollte das auch, also ich glaube genau, also so hatte ich es mir auch vorgestellt, dass es natürlich da beide Seiten gibt. Aber es ist ja so, dass du eben sagtest auch so, das ist eine ganz gute Schule gewesen, weil am Ende des Tages ist es ja so das, was, wenn man jetzt von außen den Sänger, die Sängerin auf der Bühne sieht und Applaus und es scheint immer alles irgendwie zu laufen und es geht weiter und der Arbeitsalltag ist frei einteilbar und es ist doch alles Hobby zum Beruf gemacht und so weiter, ist das natürlich eine unglaublich balancierende Geschichte, sowas mal gemacht zu haben. Also ich meine, war das denn dann irgendwann, hat dein Vater von sich aus gemerkt, ich glaube, Ingo, ist das nicht? Oder war das tatsächlich ein Prozess zwischen euch dann auch, wenn ich das so fragen darf?
Ja, genau. Also das war ein Prozess. Irgendwann hat er gemerkt, das ist er einfach nicht. Also wenn du dann, ich bin nach Hamburg gezogen und hatte dann, und da sind wir wieder bei der Geschichte, meine erste Band, damals hieß die Goldjunge und da hatten wir dann einen Plattenvertrag. Und das war innerhalb von einem Dreivierteljahr in Hamburg. Ach ja. Und mit einem Plattenvertrag, da stehen dann Summen drauf. Das war dann bei der Universal. Die wurde sich natürlich durch 5 geteilt, ne? Und aber trotzdem war die auf dem Papier recht hoch. Und für meine Alten war das so, was, ne? Also das Geld hat ihm dann daran glauben lassen, oder ihn daran, Entschuldigung, daran glauben lassen, das könnte wohl doch was werden. Ja, also der reine Glaube an die Kunst oder an das Vermögen, an das Talent, da kam da nicht aus der Generation, kam da nicht daran, glauben zu können. Also das Finanzielle hat ihm eigentlich gezeigt, oh, da ist eine Plattenfirma, die schmeißt da richtig Geld hinterher. Naja, dann soll das mal versuchen.
Und sag mal, und deine Mutter, weil ich erinnere mich an so großartige Treffen mit deiner Mutter bei Konzerten, bei euch zu Hause im Garten beim Grillen oder hier in Münster. Und deine Mutter, die war doch bestimmt hin und her gerissen, weil die wollte doch am liebsten eigentlich, dass du ihr den ganzen Tag was vorsingst, oder?
Ja, 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 die ist, die singt aber auch selbst ganz gut.
Ja, ja, oder? Eben.
Jetzt, und
also sagen wir so, also jetzt auch mal die Klischees, die waren etwa, also schon ein deutlich musischerer Typ, so, ne?
Ja, ja, meine Mutter rezitiert Gedichte und, und mag Ringelnatz, Schlingensief, wollte ich gerade sagen, Ringelnatz. Ja. Ja, und Wilhelm Busch und Ringelnatz, solche Sachen hat die immer zitiert. Ja, und auch gesungen. Ich glaube, dass ich letztendlich die Ader meiner Mutter weiter, das Blut fließt da weiter in meinen Adern.
Also, es war ja so, ich meine, du erzählst ja gerade so, Plattenvertrag in Hamburg kam relativ schnell zustande. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen, sagen wir so, poppige Hamburger Schule war es vielleicht so zu einem Zeitpunkt, wo das, glaube ich, auch ganz gut lief, ne? So Goldjunge passte da irgendwie ganz gut rein, aber es hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen auseinanderdividiert und du warst solo auf einmal unterwegs. Und sag mal, nämlich, also ich habe jetzt ja auch so ein bisschen nochmal rückwirkend bei mir in meinem Kopf recherchiert. Dann war doch kam doch diese Phase in Hamburg, ich meine, hatte man vorher immer schon von Singer-Songwriter geredet? Oder war das dann erst in diesem 2004, 2005, 2006, wo das einfach ein Riesenthema wurde und sogar die Plattenfirmen auf einmal in der Kneipe, wo du auf dem Tresen die Gitarre auspacktest, vorbeiguckten, um nach Talenten zu suchen?
Ja, wir haben dann den Rocker vom Hocker gegründet. Das war so, da kam dann auch wirklich eine ganze Menge Musiker und eine ganze Menge Leute, die noch, die da auch performt, gesungen haben, eingetrunken und gesungen haben. Das war das unser kleines Onkel Pös. Onkel Pö, oder wie das heißt, bei Udo Lindenberg. Ja, ja. Wahrscheinlich nicht vergleichbar mit den 70ern und dem Wahnsinn, den die da veranstaltet haben, aber unser Ding war auf jeden Fall auch ganz, ganz lustig. Und Singer-Songwriter mit Deutsch und Akustikgitarre in der Hand und so, ja, das fing gerade an, ne? Da gab es den Jungen mit der Gitarre, Ne?
Mhm. Ah ja, genau.
Mehr sehen, Tobias, glaube ich, und weiter. Ja, und
da genau, sagst und dann du was. Ja.
Und dann gab es, aber was es zu der Zeit gab, war eigentlich im Deutschen, fing gerade an, also als wir noch mit Goldjunge unterwegs waren, da war gerade Wir sind Helden, fing gerade an. Und das war auch eher poppig gedacht. Und dann Mia, die Band Mia kam gerade an. Genau. Und die waren auch eher poppig gedacht. Und wir mit Goldjunge auch. Also von daher, diese Welle ging schon los, deutschsprachig. Und ich habe dann eine Akustikgitarre in der Hand genommen und habe dann selber geschrieben nach Goldjunge. Und
also ich meine, du warst halt im BP1, genau. Auf dem Schulterblatt warst du halt Barkeeper. Der Laden war, gibt's ja eigentlich noch? Gibt es das BP1 noch?
Das BP1 gibt es nicht mehr. Hat mittlerweile das dritte Mal den Besitzer gewechselt. Die Mieten auf der Schanze sind unglaublich hoch. Die können die Besitzer der Kneipen können es überhaupt nicht liefern, was da an Mieten verlangt wird. Das ist unglaublich. Und es wird gecornert. Ne? Die Leute rennen in den Kiosk, holen sich für 1,20 oder was ein Astra da raus, anstatt für 3,20 Euro in der Kneipe ein Bier zu trinken. Und dann wird draußen gesoffen im Sommer und die Kneipen sind nur noch so. Da stehen wir davor.
Echt wahr, ne?
Ja.
Also ich meine, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, haben wir damals auch, ob es das damals auch schon gab, wie auch immer. Es konnte halt überleben und du hattest ja relativ freie Hand. Du warst Barkeeper. Ja. Es war halt ein Griff, du musstest dich nur umdrehen, da stand die Gitarre. Im Laufe des Abends irgendwann standst du auf der Theke. Und du hattest ja relativ freie Hand, glaube ich, auch in dem Laden. Du konntest ja mehr dagegen machen. Sobald du da irgendwie vielleicht drauf achtest, dass du nicht einer jeden Abend die Kasse mitnahm, also illegalerweise, war das alles in Ordnung. Also das war ja so ein bisschen... Dann setzte sich der auf die Theke, nahm sich die Gitarre. Alles Leute, die dann auch irgendwelche Plattenverträge unterschrieben, weil ich glaube... Ich meine, heute recherchieren die Plattenfirmen bei TikTok und Insta und YouTube natürlich. Und damals mussten die halt echt noch rausgehen und sagen, warte mal, da war wieder so ein Typ, der sah irgendwie gut aus. Das war so, ey, und da die Leute connecteten sofort und der hat geile Songs. Müsste man vielleicht nochmal so ein bisschen gucken, vielleicht so ein bisschen mehr Jack Johnson noch. So, kommen wir gleich auch noch drauf. Nee, aber was, das war ja wie so ein Einkaufsladen für die Musikindustrie fast so ein bisschen, um es mal...
Ja, schon. Das Attraktive war einfach bei diesem, jetzt wo ich älter geworden bin, hat man mich gefragt, kann man den Rocker vom Rocker nicht wiederholen und so, ne, das machen wir und da bauen wir Kameras auf und dann kann das ja auch jeder sehen und so im Internet. Ich sag, das hat sich damals aus einer Leidenschaft heraus selbst erfunden, die damit zu tun hatte, dass man jung war, dass man in einer Kneipe war, die war klein, es hat alles komprimiert, man hat einen getrunken, du kannst nicht wir waren auch nicht, ich habe heute mal Aufnahmen mir reingezogen, also nicht heute, aber gar nicht so lange her, da habe ich mir wir haben auch teilweise Minidiscs mitlaufen lassen. So geil waren wir gar nicht.
Naja, gut.
Das klang so schlimm, teilweise. Nee, wir waren gut, aber das war jetzt nicht so... Die Erinnerung malt das in seiner, sag ich mal, Güteklasse einfach viel extrem besser. Und ich, wenn ich mir Aufnahmen anhöre von morgens um 6 Uhr, ja, das war nur noch ein Lebensgefühl mehr, aber keine gute Musik mehr. Ne? Aber weißt du was?
Macht ihr da Musik? Wir machen Lebensgefühl.
Und weißt du was? Genau das ist es nämlich. Du kannst nämlich ganz viele Dinge heutzutage im Internet überhaupt nicht rüberbringen. Dieses, nimm mal eine Gitarre in der Hand und dann, jetzt spiele ich dir was vor und so. Da kommt irgendwie auch mal was rüber, mal mehr, mal weniger. Man hat auch den Typen mit der Akustikgitarre jetzt schon 100.000 Mal gesehen. Dieses Bild ist fast schon auswechselbar. Der eine singt über dies. Ich glaube, Inhalte sind, glaube ich, sehr wichtig, um Lebensgefühle jetzt zu transportieren. Ich stehe voll auf Inhalte. Es muss irgendwie um was gehen und vielleicht auch was mit unserer Zeit, in der wir leben, zu tun haben. Aber ist egal. Damals war das eben noch nicht so. Da kam der Junge ist verliebt, ne? Wenn jetzt Sommer wäre und fliegende Fische, das war alles ja auch locker aus der Hüfte. Und wir waren also unglaublich wild darauf, jeder gegenseitig sich zu zeigen, was er kann.
Er schon und, auch so ein bisschen Vergleich war schon da, ne?
Also ich ja, meine, natürlich, ist ja, ja immer, ja, klar.
Das und es war halt auch so ein bisschen
da
so,
kommst du auch nicht.
Ja, da der ist eventuell gerade der und da ist Universal dran und EMI möchte den. Damals gab es ja auch noch mehr Plattenfilme als heute. So, das ja, war schon, natürlich. Ne?
Weil so, es gab, es, wir waren eben auch so eine Mischung zwischen eigentlich nicht konform, also nicht so, wir waren jetzt nicht Mainstream. So,
nee, aber das
dort
wurde
Musik gemacht
ja ein bisschen
haben.
Der Mainstream.
Überhaupt nicht.
Also weißt du,
ja, das ist, passiert doch dem Mainstream immer, dass irgendwelche
ja, genau.
Indies ja, ja. einen geilen Scheiß machen und der da, und sich dafür aus dem Fenster lehnen und viele von diesen Indies fallen aus diesem sechsten Stock raus und ja. liegen blutig auf der Erde und ein paar von denen, die kriegen halt so ein Trampolin dahingestellt und hüpfen wieder in den sechsten Stock ja. und machen so genau. und daneben steht ein A&R von der Universal und sagt, das ist jetzt die Marschrichtung.
Genau, gib dem mal schnell den Stift, wenn er das nächste Mal hochspringt, soll er mal eben unterschreiben. Ja. Nee, aber ey, genau. ganz kurz eine Geschichte, die mir einfällt. Wir haben im Herbst dann irgendwann, wir hatten die ersten Demos gemacht, hatten das so bei mir im Studio damals aufgenommen, haben dann auch hier und da immer mal live gespielt, haben im Hot Jazz Club in Münster irgendeinen Abend gemacht. Ich sehe immer nur noch Henning auf der Theke stehen, auf allen Tischen stehen, es war voll und du hast zum ersten Mal so, oder wir haben zum ersten Mal, glaube ich, so zusammen da ein paar Songs performt und hatten am nächsten Tag tatsächlich einen Termin bei der ersten Plattenfirma, der wir es vorstellen sollten. Wir hatten es schon mal hingeschickt, waren bei Warner in Hamburg, Henning und ich hin. Im Zug hin merkten wir, dass wir beide noch den Döner vom Vorabend so halb auf der Jacke hatten.
Und ich darf nichts über Schweinehälften erzählen.
Das war ein vegetarischer Döner natürlich. So, und dann auf jeden Fall, wir fuhren mit dem Zug nach Hamburg und fühlten uns so aus einer Mischung aus Rock'n'Roll und Business-Typen, weil wir jetzt natürlich den Ingo Pohlmann bei Warner anbieten wollen würden, beziehungsweise die ja schon Interesse gezeigt haben.
Ihr wart ja dann schon so Business-Typen, ne?
Ja,
muss man
so
auch sagen.
Ein bisschen schon. Ihr, ja, so ein so bisschen war, schon.
Ja, ihr habt euch ja schon auch da dazu entschieden, also auch Henning aus dem Rock'n'Roll heraus in dieses Business ja zu steigen, mit A&Rs zu reden, mit ja Plattenfirmen zu reden, zu dealen und ja auch eine Bugwelle zu fahren, das gehört ja auch dazu, ne? Und so, also das.
Es war natürlich auch, ey, es war immer super cool mit Henning solche Termine zu machen, weil bei Henning war ja immer noch so, dass Henning ja selber auch so der so, ja, irgendwie, ja, auch Rockstar und so.
Ich könnte
ein bisschen
das bis heute nicht, aber Henning war es geil, weil Henning ist einer, der kann, wie, das habt ihr immer gesagt, der kann Leute abfackeln bzw. anzünden.
Ja, total. Absolut.
Abfackeln ist was anderes, aber er ist einer, der für Begeisterung sorgen kann.
Und das war ja dann eben auch, ne? Also jetzt, der musste jetzt morgens nicht erst, der hat jetzt da nicht eine Stunde Yoga gemacht, sondern wir kamen dann irgendwie direkt von diesem Gig quasi mit dem Zug in Hamburg an und gingen rein bei Warner und hatten den Termin und spielten deine Sachen vor und dann war der A&R auch so ein. Erzählte uns erstmal so von schwedischen Bands und von dies und dem, die Namen hatten wir alle noch nie gehört. Und ich dachte, oh, ob wir hier so richtig sind. Und dann sagte er, du weißt was, ich finde das richtig geil. Ich würde das eigentlich auch sofort machen. Aber ich habe gerade hier so einen anderen gesigned, das ist einfach zu nah dran. Das ist Bosse heißt der. Und ich
ja
spielte uns die ersten Songs von Aki Bosse vor. Also wir reden von 2004, ne?
Mhm.
Und das hieß dann, okay, das entmutigte uns natürlich nicht, weil wir sagten, okay, klar, wenn der jetzt nicht wäre, hätte Warner jetzt sofort Ingo gesigned. Wir haben uns nicht abbringen lassen und hatten dann ja auch relativ schnell, glaube ich, dann bei Virgin Records, EMI, ja, hatten wir einen direkten Major-Deal. Richtig?
Tim Dobrovolny, einfach genau, mal Namen zu nennen.
Ja. Obwohl, dann gab es noch, ich glaube, das ist wirklich, dann hatten wir auch noch Universal Showcase in Berlin. Wir aus Münster einen Leihwagen genommen, darüber gefahren, zu viert sollten wir ein Showcase spielen. Universal wollte sich drei Bands angucken und lud diese Bands dann in, ich glaube, in Franz Club, in die, ich glaube, im Franz Club war das, ne? In Berlin, ein. Und die drei Bands sollten dort spielen. Wir hatten uns was zusammen überlegt und spielten ein paar Songs, spielten wir zu zweit, dann auch mit Dirty noch an der Cajon und fuhren hin. Du hattest dir überlegt, einen Pullover anzuziehen vom Bauunternehmen deines Vaters, da stand groß drauf, Pohlmann.
Ja, Heinz Pullmann.
Genau, das war das Outfit für den Abend. Eine Band wurde auch vorgestellt und bewarb sich quasi auch so mit um einen Plattenvertrag. Diese Band hatte Cowboy-Hüte auf und hieß The Bossos. Die wurden dann vom Fleck weggesigned. Und wir hatten später nochmal ein Gespräch mit Universal. Wie war es denn, wie ist es denn gelaufen? Und die sagten, ja Mensch, aber dieser Pullover hätte das denn sein? Und ich so, warte mal, worum geht's denn hier eigentlich?
Fickt euch ins Knie.
Naja. Nein, das war alles total nett, aber das mit dem Pullover, dass sie das angesprochen haben, es ist bei mir natürlich hängen geblieben. Es ist dann auch nicht Universal geworden, es wurde, wie gesagt, Emi, entschuldige, dass ich ausholen musste, aber wir sind natürlich auch so, ich bin im leichten Muster gemobbt.
Ja, klar. Aber man sieht, damals hatten noch die Plattenfirmen die Macht darüber, wie man also im besten Falle aussehen sollte und so, ne?
Ja.
Und heutzutage sind natürlich, was Fluch und Segen ist, finde ich, im Internet, sind die Künstler, haben die Freiheit, sie selbst zu sein, ne?
Ja.
Einerseits die Freiheit und andererseits den Druck. Weil, da können wir auch noch drüber reden, den Druck, man selbst zu sein, diese Authentizität, die man in 30 Videos, die man auf Instagram versucht, das Richtige raus, man selbst zu sein. Schwierig. Aber okay.
Ja, aber da sagst du was. Also das ist ja.
Aber damals war das ja der Pullover. Ich erinnere mich noch dran, dass man sich dann so macht, oh Gott, hatten die was gegen den Pullover? Und ich glaube, ich habe dann auch gedacht, scheiß drauf.
Ist jetzt die Ansage war hinterher, der ist uns zu Indie. Ingo Pohlmann war zu Indie. Und dann war das auch richtig so. Und dann sind wir woanders hingegangen.
Indie, mit Wenn jetzt Sommer wäre. Das musst du dir mal reinziehen.
Ja, gut, aber so war, wir kamen ja vorhin darüber. So, aber ich meine, dann kam halt, irgendwann kamst du halt rein.
War ja auch nicht nur Wenn jetzt Sommer wäre. Ich meine, waren ja auch tatsächlich auch ein paar, in Anführungsstrichen, düsterere Sachen mit Dämon und so.
Ja, aber wenn wir heute drüber sprechen, du sagtest es ja gerade schon irgendwie, Social Media. Und wie würde man das denn heute machen? Oder wie macht man das? Oder muss oder darf man das denn heute machen, wenn man immer noch dabei ist? Da kommen wir gleich auch drum, wie dein Umgang mit Social Media und Co. Aber du hattest halt dann, um in dieser Zeitachse vielleicht nochmal zu bleiben, auf einmal uns allen dann, wenn jetzt Sommer wäre, auf der Gitarre vorgespielt. Der mit Abstand fröhlichste und kommerziellste, blödes Wort, aber es ist schön plakativ, kommerziellste Song von allen bis dato. Und da kam dann auf einmal die Plattenfirma und sagte, warte mal, kannst du nochmal spielen? Spiel nochmal. Der deutsche Jack Johnson. Ich dachte, können wir den Song nicht einfach so stehen lassen? Müssen wir direkt wieder einen Vergleich machen? Aber das lief übrigens
so ein bisschen im Hintergrund ab, der deutsche Jack Johnson. Ich habe das dann irgendwann erfahren und fand das ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, Jack Johnson ist der 10-mal bessere Musiker. Also dieser Vergleich ist er. Da muss man nichts sagen.
Sagst du jetzt.
Ja, schon. Wenn ich sehe, wie der Gitarre spielt und was für Lieder er geschrieben hat, das ist schon diese ersten zwei Platten von dem, das ist Musikgeschichte. Da brauchst du dich nicht mit, wenn jetzt nochmal wer nebenstellen. Aber ist egal. So Plattenfirmen denken immer in diesen Schubladen, die brauchen sie, damit die Medien wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das ist gerade in, das funktioniert gerade. Und das ist dann eben der Mainstream und deswegen. Es war schon immer so, ist die Vielseitigkeit immer ein bisschen beschnitten, diese sogenannte Vielseitigkeit. Aber ich singe es ja in dem Lied auch. Also es war dann eben auch so, dass nachts auf der Straße Jack Johnson singen. Das war eben so, das haben wir halt gemacht. Und deswegen habe ich das in dem Lied auch gesagt und gesungen.
Ja.
Und von daher, das war auch so für die Plattenfirma dann so eine schöne Flucht nach vorne. Ne?
Ja, auch so ein bisschen Hashtag, damals gab es noch nicht Hashtag Lebensgefühl. Aber genauso das war es natürlich. Das war so, komm, lass uns irgendwie den Sommer unseres Lebens zusammen feiern. Das ist das Lied, das passt für die gerade Abi gemacht haben.
Also
genauso
schön.
Wie die Studentinnen. Lass uns das so machen, das ist wichtig. Das war ja in irgendeiner Weise jetzt auch nicht konstruiert, weil du hast ja den Song nicht mit einem Briefing geschrieben, sondern der war ja nun mal da, aber es hat uns alle damals ja so ein bisschen in die Situation gebracht, dass man halt ein Album produzieren sollte. Und zum einen war dieser Singer-Songwriter-Liedermacher-Hype in Hamburg so ein bisschen da. So jeder versuchte und bei den ersten zuckte da auch schon was. Und auf einmal wurde eben aus diesem leidenschaftlichen Party-Ding wurde eben auch so ein bisschen Geschäft. Und da mussten wir uns dann, und vor allen Dingen du und wir so als die Produzenten und Wegbegleiter und dann eben auch Henning als Manager, mussten uns da ja irgendwie so arrangieren. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Ah, puh, da muss ich, wie habe ich die Zeit erlebt? Also eigentlich als, ich hatte vorher war ich bei der Band, die hieß ja Goldjunge. Ja. Und da hatte ich schon die ersten Berührungen mit großen Plattenfirmen. Und da war es auch die Universal und so.
Ja.
Und ich hatte immer das Gefühl, ich hatte immer Angst, dass danach hatte ich immer Schiss, dass man in irgendeiner Weise verheizt werden könnte.
Ja.
Und weil diese Band ist auch daran letztendlich irgendwie gefühlt, eine Band, der Twist ineinander mit der Band, wie wir diskutiert haben und uns da kaputt gequatscht haben, bis die Band dann auch als Erfolglosigkeit auseinandergegangen ist. Dafür ist Erfolglosigkeit da, dass man entweder zusammenbleibt, weil man geile Scheiße macht, oder und deswegen setzt es sich durch irgendwann, oder es ist erfolglos und man streitet sich nur im Proberaum, geht auseinander, dann hat es eh nichts gebracht.
Voll.
Und von daher, so, aus diesem Background kam ich, muss man wissen. Und dann wusste ich, so, jetzt geht das wieder los. Das ist jetzt wieder es gab in meinem Leben kaum Momente, wo ich Zukunftsängste hatte oder so. Ich wusste einfach, jetzt geht das weiter. Ich wusste, das geht immer weiter. Ich werde immer Musik machen.
Ja.
So. Und hatte da immer eigentlich auch ein Selbstbewusstsein und wollte auf keinen Fall, dass das nochmal passiert, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Fotos sind irgendwie zu, das ist mir alles zu softy und zu anbiedernd und so. Ne?
Verstehe.
Und da hatte ich immer Schiss und gleichzeitig wollte ich aber auch immer mitarbeiten. Du hast ja immer Leute im Hintergrund, die das Ganze befeuern. Die müssen raus in die Welt damit. Das sind die Radiopromotoren. Da ist die Plattenfirma, die daran glaubt. Da sind die Produzenten, die daran glauben. Und der Manager, der für dich da steht und sagt, das ist der Shit und so.
Genau.
Und dann gibt es immer diese eine Ebene, Künstler zu sein. Was bedeutet das? Seinen besonderen Herzkram da irgendwie für sich nicht auszuschlachten und gleichzeitig aber auch zu funktionieren miteinander.
Ja.
Und das war so das erste Mal, dass ich ohne eine Band für mich auf mich allein gestellt war.
Mhm.
Und da muss ich sagen, hatte ich mit Henning wie mit dir und mit dann auch der Plattenfirma echt viel Glück.
Mhm.
Das war was ganz anderes. Ich habe mich eigentlich super frei gefühlt.
Ja, okay.
Und alles, was ich damals gemacht habe, habe ich genauso unterschrieben.
Mhm.
Ich war nicht mehr, ich komme aus Metal und ich komme aus ich war behangen wie ein, bevor es Goldjunge gab, bin ich durch Münster gerannt wie ein Weihnachtsbaum mit Indianerschmuck,
ja,
Lederklamotten genau. Und Fellwesten
genau.
Und Hein Gerinke, Lederhosen und Cowboystiefel. Also unglaublich, wie ich ausgesehen habe. Und dann kam dieser Wandel, wie gesagt, zu Goldjunge. Und dann kam dieser Ingo Pohlmann. Das war dann dieser Kellner in Hamburg, der dann was ganz anderes war. Und ja, von daher war immer die Suche nach Identität, musikalischer Identität. Und was bin ich eigentlich?
Spannend.
Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich bin wirklich ich selbst. Ich habe das erste Mal auf Deutsch geschrieben, so, dass ich das nicht mit einer Band diskutieren musste.
Mhm.
Und und habe gemerkt, ich komme hier wirklich jetzt zu mir. Das waren wirklich so die ersten Versuche.
Ja.
Und es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, ich selbst an mir wachsen zu können, sozusagen. Und ja, das tue ich bis heute. Also das macht eben so viel Spaß daran.
Ja.
Also selbstkritisch zu sein, so, das ist die Hölle beim Songschreiben. Aber wenn du es nachher geschafft hast, dann freust dich so sehr über ein gutes Lied, das man dann geschrieben hat. Und umso älter man wird, umso schwieriger werden. Die Themen, ich komme jetzt gerade wieder von Höchst auf Stöckchen.
Nee, also überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Nein. Ey, das ist total schön, weil das eben für mich immer so dieses Unbefangene, diese Leichtigkeit, dieser Typ, mit dem alle durchbrennen wollten, so habe ich dich halt kennengelernt. Und das hast du ja bis heute irgendwie bewahrt. Und da gibt es immer natürlich eine zweite Ebene, die natürlich auch nachdenklich ist, weil ich glaube, deine Texte wären nicht so lyrisch und so tief, wenn da nicht auch eine tief, tief nachdenkliche Seite an dir ganz, ganz viel Platz braucht und haben darf und uns ja auch alle sehr reich beschenkt mit deinen Texten.
Hat ja auch lange gedauert. Also ich wusste immer, um auf zurück zu dir zu kommen, das ist eine Perle. Das strahlt schon was aus. Mich haben immer eigentlich eher die Musiker fasziniert, die ernsthaftere, tiefe Sachen machen. So. Und auf Englisch, mal ganz ehrlich, Jack Johnson, ich verstehe kein Wort. Das muss ich immer sagen. Wenn ich, ganze Generationen haben englische Musik gehört und Grunge, ich habe Nirvana rauf und runter, Alice in Chains, Faith No More. Es war alles immer Lebensgefühl. Ich habe keine Texte verstanden. Ich weiß, dass der Mike Patton, der Sänger von Faith No More, ein ironischer Bastard ist. Und das war auch irgendwie ein Lebensgefühl. Und ich wusste irgendwie, es geht bei denen nur um irgendwie Hass und Verarsche. Ich weiß es nicht. Aber nicht wie Henning. Der war in Amerika. Der kann Englisch fast als Muttersprache.
Ja.
Aber ich habe das nie gekonnt. Und von daher war dieses auf Deutsch zu schreiben, das erste Mal für mich selbst so die erste Tuchfühlung, die erste Platte.
Ja.
Und seitdem arbeite ich daran, Texte zu machen, die als Thekenphilosoph, der ich bis heute bin, irgendwie eben arbeite daran, meine Tiefe auszuloten und die in Texten rüberzubringen. Und das mache ich so gut, wie ich das kann. So.
Ja. Ja, aber das ist ja vor allen Dingen, also so, wenn so ein Kreis sich schließt, also wenn vielleicht das damals irgendwie Liedermacher 2.0 war. Wie stehst du eigentlich zu dem Wort Liedermacher?
Ja, also der Liedermacher hat im Deutschen immer gleich eine andere Kultur, spiegelt eine andere Kultur wieder als vielleicht der Songwriter im Englischen. Ne?
Genau.
Also, aber bei uns ist der Liedermacher ein Wolf Biermann oder ein Hannes Wader.
Genau. Und dann im etwas Mainstreamigeren vielleicht damals dann Reinhard May. Ne? Für mich ist es immer ganz klar, dadurch auch durch meine Eltern geprägt, so der Liedermacher ist halt Reinhard May. Und da gibt es halt den Chansonnier, der vielleicht so ein bisschen mehr...
Das ist
so
Udo Jürgens?
Genau, oder so ein Klaus Hoffmann, so einer, der, wo man immer das Gefühl hat, boah, der sitzt doch bestimmt den ganzen Tag in diesem geilen Eckcafé oder in dieser kleinen Vinothek, isst leckere Pasta, trinkt einen guten Rotwein, hat Menschen um sich, die ihm gerne zuhören und schreibt seine Texte, weil er Menschen beobachtet. So, diese Form der Romantik, die finde ich eigentlich total schön. Und habe mich aber selber immer nie getraut, das Ganze Liedermacher zu nennen, weil ich dachte, ja, das ist aber so angestaubt. Finde es aber eigentlich, gerade wenn man Deutsch textet, fast noch ein bisschen näher dran an dem, was es, glaube ich, ist. Deswegen hat mich das interessiert, wie du dich selber, ob du dich selber als Liedermacher bezeichnen würdest zum Beispiel. Oder wie nennst du das denn?
Ja, bestimmt. Also wenn wir, wie gesagt, das Liedermacher, ja, natürlich, ich bin Liedermacher.
Weil ich meine, am Ende des Tages, du hast halt wahnsinnig bewegende Songs über persönliche, zwischenmenschliche Themen geschrieben. Und ich habe gerade Rotz und Wasser geheult, als ich in deinen Schuhen gehört habe. Und ich finde das Video wunderschön, aber ich habe es gerade einfach mal nur so nochmal gehört. Und ich war einfach, wo ich dachte, Mann, ich habe doch alles mitgekriegt, was Ingo gemacht hat, die Jahre. Und in den letzten Jahren haben wir jetzt ja auch nicht mehr irgendwie aktiv zusammengearbeitet, aber ich habe natürlich immer alles mitbekommen. So. Und ich habe mir alles angehört, was du rausgebracht hast. Ich war auch mal auf einem Konzert und so. Aber da habe ich wieder gedacht, mein Gott, wie speziell ist das denn bitte? Ohne jeden Algorithmus, ohne jede Sache von wegen, ja, jetzt guck mal, jetzt hat er sich mal neu erfunden, macht sowas. Nein, das ist halt einfach in dieser Grundsprache und in der Emotion so unfassbar nah bei dir, wo ich echt schauderte mich im positivsten Sinne gerade wirklich nochmal.
Wenn man den Song sehr innig hört, dann, das ist schon krass, das Ding. Also ich den auch geschrieben habe und so. Und natürlich, mein Bruder ist vor 25 Jahren gestorben. Und ich habe nie darüber geschrieben. Die einzige Textzeile war in einem Song für dich, wo ich von Astrid Lindgren rede. Und
Ja.
Ne, also wirst du am See auf mich warten, wie es die Löwenbrüder taten. Das ist versteckt.
Okay.
Und das Abgefahrene ist, unser Vater war ein Baulöwe.
Krass.
Deswegen sind wir Löwenbrüder. Und wenn du die Geschichte kennst, Löwenbrüder von Astrid Lindgren, der eine stirbt und derjenige, der eigentlich, also der eine ist krank, der Krümel ist, glaube ich, todkrank und sein Bruder
Boah. Oh, Ingo. Aber sag mal ganz kurz.
Nee, das lasse ich jetzt, ja. Sonst wird es hier zu dramatisch. Aber yes. Ah. Ja, der Song in deinen Schuhen ist dann auch wirklich so, wie du sagst, der ist sehr, sehr chronologisch entstanden in seinem Text. Also ich habe gemerkt, als ich irgendwann seine Schuhe anhatte beim Tanzen auf einer Party, irgendwo, da habe ich dann das Handy rausgeholt und da steht, ich tanze in deinen Schuhen. Und diese Notiz in meinem Handy ist 10 Jahre alt. Und jetzt habe ich den dann nach 8, 9 Jahren, habe ich aus dieser Notiz, ich wusste immer, wie das Lied geht. Ich wusste es immer. Ich habe es nie geschrieben.
Kannst du sagen, dass sich das vielleicht auch manchmal so ein bisschen bei dir selber schreibt und du hinterher erst womöglich also nicht die Bedeutung, aber vielleicht so diese Tragkraft, also dass auf einmal geht das Feld auf und sagt, warte mal, wir sind ja die Löwenbrüder und unser Vater ist Baulöwe. Hast du das beim Schreiben überlegt oder kam das hinterher?
Das ist lustig. Also die Frage, die du gerade stellst, umso älter ich werde, umso mehr begreife ich die Tragweite meiner Worte, wenn ich sie denn wähle, dafür, dass sie in dem Text enthalten bleiben. Mhm. So, und aber da, aber abgesehen davon, die Löwenbrüder waren Zufallstreffer. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich erst viel später gemerkt, dass das ein Wahnsinns, eine Koinzidenz ist irgendwie, die auf dem Punkt ist. Mhm. Weil Löwenbrüder war wirklich nur, weil er diese Serie, die Löwenbrüder, so großartig fand, die haben wir zusammen geguckt. Noch vor der Zeit, in der er todkrank war, ne? Mhm. Da fand er das schon geil. Er hatte zwar immer Krebs und deswegen war das der Tod und der frühe Tod in seinem Leben vielleicht auch schon immer ein Thema. Aber diese beiden Brüder, wo der eine Abschied nehmen muss und ihm erzählt, wie es dann nachher in. Ich muss mal aufpassen, weil das ist ja für mich immer sehr, sehr emotional.
Oh ja.
Ja, und Das war für ihn auf jeden Fall und wie auch für mich eine ganz, ganz großartige emotionale Filmserie von Astrid Lindgren. Und da sagt eben der Bruder, wenn ich werde quasi auf dich warten an einem See und du kommst nach. Ne?
Ja.
Und noch und deswegen zu diesem Bild, dass der eine Bruder stirbt und der andere auf ihn an einem See wartet, nachher im Jenseits. Puh, mit einer Angel in der Hand. Tierisch.
Ja, Ingo. Danke. Oh Gott.
Ja, tierisch. Und deswegen habe ich auch diesen Spruch, dieses kleine Gedicht am Ende des Videos, das man dann liest. Das habe ich dann dazu geschrieben, zu dieser Idee. Noch ehe die Schnur zu Wasser fällt. Mhm. Ja, werde ich bei dir sein.
Oh Mann, ey, ich danke dir. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß
nein,
nur,
alles gut. Aber darum. Darum macht man das ja. Du lotest ja deine Tiefe aus, wenn du Songs schreibst, dann eben auch abgesehen von dem ganzen Business, das dahinter steckt. Ne? Ich würde das sowieso machen. Das ist mir ganz wichtig. Das ist für mich auch der Respekt vor Musik. Mhm. Da kann man auch stundenlang drüber reden, was das bedeutet. Ne? Was hat Ben Harper gesagt? You can't fool people, but you can't fool music.
Ja.
Mein Lieblingsspruch.
Guten Tag, so sieht's aus.
und genau.
Ja, aber Ingo, das ist das Interessante, was ich meine, also ist ja jetzt, wir reden jetzt hier gerade von Einzelsongs, also ich kann jedem empfehlen, mal deine gesamte Diskografie am besten natürlich zu kaufen, ist ja klar. Wenn man da zumindest sich einen ersten schnellen Eindruck, kann man die auch auf den Streamingdiensten sicher mal vorab anhören und danach dann noch besorgen. Auf Vinyl wahrscheinlich gibt es auch viel. Nein, was ich sagen wollte, es geht ja auch irgendwo darum, bei dir habe ich das Gefühl, du wirst das noch sehr lange machen. Und wahrscheinlich werden dir auch nicht die Themen ausgehen. Aber natürlich, wenn du so tief immer schon gegraben hast, letztendlich, dann stelle ich es mir manchmal schwierig vor, wenn dann das Business anklopft und sagt, Ingo, wir sind riesen Fans, ne? Aber du nochmal so ein, weiß schon, ne? Nochmal.
So Ey, was? Das haben die. Also es gab immer mal die Idee, mach doch mal so ein Wenn jetzt Winter wär Song.
Ist dein Ernst oder was?
Ja. Dann habe ich irgendwann mal so einen Text.
Ich würde so einen kleinen Après-Ski-Mix davon machen, wenn ich darf.
Ständig Winterberg auf der Schneesturmspitze, hätte Schnee in der Ritze und würde in der Bobbahn überwintern und hätte, glaube ich, Schnee im Hintern. Irgendwie sowas habe ich dann
gesagt. Sag mal, kannst du das schon da aufnehmen? Ich bräuchte das bis Anfang September, bräuchte ich das Master. Ich würde es gerne auf meinem Label veröffentlichen. Ist das möglich?
Ich habe da wirklich total bescheuert.
Arne, können wir da irgendwas machen?
Ja, das war natürlich meine Antwort darauf, dass das auf keinen Fall passieren wird. Aber weil ich natürlich, ja, also es gab ganz am Anfang mal natürlich die Frage, ob man nachdem Wenn jetzt Sommer wäre, so gut gelaufen ist, da hatte ich ja ganz natürlich auch Songs angeboten, die aus der aus dem Feeling kamen. Die sind dann alle nicht so durch die Decke gegangen, wie der Wenn jetzt Sommer wäre. Mhm. Das war Der Junge ist verliebt. Und du hast ja hier bei Wenn jetzt Sommer wäre, hast du diesen. Und dann hatten wir Fliegende Fische. Dann hatten wir Der Junge ist verliebt. Das ist ein bisschen nur ein anderes Teil. Keine Ahnung, wir haben daraus immer versucht, dann eben diesen Style weiterzufahren. Und das war auch legitim und das war auch eben meine Musik.
Nee, aber die kam ja aus dir heraus. Das war jetzt ja einfach, genau. Also ich meine,
Das war eben eine sehr lustige und eine sehr fröhliche Zeit. Und die war auch schon immer philosophiebehaftet und auch schon immer versucht, über den Tellerrand zu gucken. Aber das Leben war noch zu schön. Mhm. Es hat zu viel Spaß gemacht, nachzudenken. Aha. Ich bin damals auch noch nicht so tief gefallen in mir, wie ich das heute tun kann und darf, im besten Falle, wenn ich das überhaupt so sagen darf. Aber weil ich weiß schon, was ich kann und was ich nicht kann. Und das Schöne ist daran, dass ich weiß, dass der... das kriege ich jetzt nicht richtig erklärt. Aber ich weiß auf jeden Fall, das war eine sehr ausgelassene und eine sehr eine große Liebe zum Denken und aber auch eine große Liebe zum Leben und zum Leichtsein, ja, zur Leichtigkeit. Und das spiegelt das auch wieder.
Ja, aber wenn ich dein neues Album höre, Falsch, Gold, Richtig, dann hat das auch ganz viele leichte Momente so. Und es hat natürlich, ich mag die Produktion auch, also ich mag auch durchaus wie soll ich sagen?
Ich kämpfe für den Optimismus, ja. Ich bin eigentlich ein Pessimist, ne? Aber der Pessimist hat einfach keine Chance. Ich denke viel über Pessimismus zurzeit nach. Ich schreibe gerade ganze Texte nur über Pessimismus, weil die Menschheit darauf so zureitet. Weil wir wirklich vor diesem, ich leg meine Beine hoch demnächst, weil es ist eh nichts mehr zu retten, Ding sind. So, die Nachrichten sind so fantastisch negativ. Negativität bringt so viel Presse, bringt so viel Klicks, bringt so viel Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist Währung im Internet. Und wir machen uns fertig psychisch.
Ja.
Und daraus wird ein unglaublicher Pessimismus erwachsen, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Und dazu und der Pessimismus ist immer leichter zu haben als der Optimismus. Für Optimismus musst du kämpfen oder doof sein.
Hm. Ja, aber Ingo, ist es denn nicht jetzt einfach dann so?
Das ist die Frage. Aber doof sein, dann werden wir es nicht beides hinkriegen.
Nee, aber,
ja, ne, beides.
Ist so, aber ist es denn nicht dann so? Weißt du, wir fragen uns häufig selber, glaube ich, so, ne, als Künstlerinnen und Künstler. Was ist denn jetzt unser Beitrag? Wo haben wir denn überhaupt noch so einen Platz? Was kann ich denn jetzt tun? Was werde ich in Zukunft tun? Wie geht das hier überhaupt weiter? Ist es dann nicht eigentlich eine hervorragende Möglichkeit zu sagen, ja, alles klar? Ich weiß das alles, aber ich mache da nicht mit. Ich bin für andere Nachrichten verantwortlich. Das heißt ja nicht, dass du den ganzen Tag nur fröhliche Lieder singen musst, aber...
Ja, das ist das Ding. Weißt du, als ich bin, wie du sagst, Liedermacher, ne? Mhm. Und irgendwann, so ein, wie gesagt, so ein Reinhard May oder ein Hannes Wader oder so aus dieser Geschichte, wir politisieren uns ja jetzt gerade extrem alle und die Texte werden, es wird immer noch diese natürlich dieses Mainstream geben und es gibt Leute, die zurzeit immer noch nichts zu sagen haben, so, einfach weil es einfach was verkauft, wenn man einfach noch weiter über sein persönliches Unglück in Richtung Liebe oder Luxusprobleme beschreibt, ne? Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung, das ist legitim. Wir sind immer noch die Menschen in unserer Kultur, die ihren Scheiß regeln müssen. Und da gibt es eben auch eine Menge zu schreiben. Das mache ich auch genau. Es gibt eben auch die, die es schaffen, mit ihrem persönlichen Befinden auch das Weltgeschehen versuchen mit einzubeziehen. So, genau. Das muss auch nicht jeder, ne? Aber ein paar wollen das einfach, weil sie es nicht mehr anders können, ne? So lange in den Spiegel geguckt, dass man das nicht mehr so kann. Und so ist es. Ich weiß nicht mehr, was ich beantworten wollte.
Nee, ist also letztendlich dein oder der Beitrag, den vielleicht man als Künstler leisten kann. Also und jetzt zwar nicht so nach dem Motto, oh, jetzt bin ich aber dran,
jetzt weiß ich, was ich sagen
sondern
wollte.
Aus einer Natürlichkeit heraus. Ja.
Genau, und da muss man sich eben fragen, ob man kabarettistischer Sänger ist. Jetzt habe ich gerade so ein Lied gehört von Didi Hallervorden, der ist ja vom Komiker zum Kabarettisten, zum Politischen geworden in den letzten 20 Jahren. Mhm. So, ich kenne den noch als Didi. Ne?
Ja, wobei das ja auch mal so eine versteckte Rolle war. Der kam ja schon, also ja, aber ich weiß, ja, gut. Mhm.
So, der singt jetzt ein Lied, ne? Und dann hat er so einen Corona-Song gesungen, ne? Dann habe ich mir den reingezogen und das ist dann eben Kabarett und das möchte ich nicht machen, ne? Für die Halbform ist das super, also keine Frage. Das ist ein Kabarettist, ne? Und ich möchte versuchen, eine Haltung zu zeigen und die, wie hat Skunk and Nancy gesagt, everything is fucking political, so. Und wenn du irgendeine Haltung zeigen möchtest in deinen Liedern, dann möchte ich die immer aus einer Menschlichkeit heraus zu versuchen zu beschreiben. So.
Oh ja.
Und ich möchte nicht zu politisch werden, weil du dann musst du in ein Lager hinein. So. Ich bin eher links, ich bin eher grün, das ist klar. So. Mhm. Und aber ich werde jetzt nicht, ich weiß auch, was ich wähle. Das geht auch beides in die Richtung. So. Mhm. Das habe ich aber schon immer getan. Aber jetzt muss man gucken heutzutage, deswegen heißt die Platte auch Falsch, Gold, Richtig, die letzte. Weil da war mir schon klar, als ich die geschrieben habe vor 3 Jahren, dass die Welt in so eine Richtung geht, in der jede Meinung eine Schnittmenge hat mit anderer, mit Leuten, wo man gar nicht dazu gerechnet werden möchte. So.
Ja.
Es vermischt sich gerade alles. Es
wird ist ja ganz, gerade eindrucksvoll, ja. Wird uns das ja vor Augen geführt. Ja.
Ja, der Mensch steht da vor sich selber, guckt in den Spiegel und ist Teil von sehr, sehr von Dingen, die er total scheiße findet. Und das wird ihm gewahr und muss dann dazu eine Haltung finden, ob entweder als Umweltverschmutzer oder als Rassist oder als jeder muss gerade eben diese Tiefe in sich ausloten. Und an sich gucken, was mache ich eigentlich, was habe ich, also Rassist ist die härteste, Entschuldigung, ist die härteste, sag ich mal, das härteste Wort dafür, ne?
Ja.
Aber da gibt's ja auch Nuancen, ne? Das ganze versteckte, die ganze versteckte Geschichte. Und wenn da darüber geredet wird, eben, wie tief das in uns verankert ist, also rein evolutionär,
eben.
Dann finde ich das, wie Hagen Räther sagt, eben auch total spannend, ne? Also einerseits haben wir ein Bewusstsein, dass ich darüber hinwegsetzen kann, noch ein Echsengehirn zu haben. Ne? Also und andererseits ist aber auch Philosophie wichtig, um sich als Weltbürger zu verstehen so und zu verstehen, was bedeutet es denn, dass ich irgendwie stolz auf eine Herkunft wäre, die sich Deutsch nennt, weil ich zufälligerweise in diesem Land geboren bin. Ich bin erstmal ein Bewunderer des menschlichen Daseins und ich habe eine Kultur, die ist deutsch. Und die interessiert mich, die fasziniert mich und aber nur, weil ich zufälligerweise hier geboren wurde.
Ja. Ja, aber was mache ich jetzt draus,
aber der ganze,
ne?
Planet, auf dem wir leben,
genau,
ne, der shakt einfach mit uns, mit der ganzen Menschheit zusammen.
Ja.
Und wenn wir jetzt aufgrund von Klimamigration, die wir mit ausgelöst haben, das große Meer San Mir fahren und alle sperren ihre Grenzen ab und lassen keinen mehr rein und wir haben dann das führt zu einem, das wird ja der Wahnsinn, wenn das so weitergeht. Entschuldigung, das ist also sehr platt, wie ich das alles gerade. Ich kann es nicht so gut wie Harald Lesch.
Absolut, aber ich glaube, wir würden wahrscheinlich jetzt auch uns schwer tun, weil wir reißen natürlich da gerade ganz viele Menschen. Aber das Menschsein, das Humanistsein, das ist einfach, finde ich, das, wo man dann auch sagen kann, ja, genau, und dann bin ich durch Zufall auch noch in diesem Land groß geworden und auch sozialisiert worden, auch kulturell. Und was kann ich denn jetzt aber, was ist jetzt mein Beitrag für die Welt? Was kann ich jetzt wirklich hier aus Reda Wiedenbrück oder aus Bad Segeberg oder aus Berlin, was kann ich denn beitragen?
Also ich zum Beispiel anhand des Liedes Glashaus.
Ja, ne? Genau. Hört euch an. Verlinkt in den Shownotes.
Na, ich könnte es jetzt vorsingen, aber es ist so, da habe ich mich als Konsument betrachtet. Ich beobachte mich im Bioladen. Hin und wieder renne ich auch noch in irgendeinen konventionellen Laden. Und dann sehe ich, was die Leute sich aufs Laufband packen für einen Scheiß, ne? Und denke mir, was für eine Kacke. Manchmal renne ich durch die Gegend, finde alle Menschen scheiße. Ne? Und dann gucke ich in den Spiegel und sehe, wie sehr ich ein Teil davon bin, was ich scheiße
finde. Ich wollte gerade sagen,
und dann kommt mein zweiter Gedanke.
Ich zähle mich häufig auch dazu.
Weißt du was? Genau, ja, voll. Klar, jetzt kommt mein zweiter Gedanke oder dritter. Bald geht's uns allen so. Wir merken das. Und dann ist die Frage, wer wird Flüchtling vor sich selbst? Und was sind das für Verstecke? Und so, das sind meine Gedanken, die ich tagtäglich irgendwie so mit denen spaziere. Es ist unglaublich anstrengend. Weil du siehst diese Gesellschaft, also ich bin wirklich ein Liebhaber des Menschseins. So, also in dem Song Lichterloh beschreibe ich das genau. Ich finde es so ein Geschenk, wer auch immer dieses Geschenk mir bereitet hat, dass ich morgens die Augen aufmachen kann und sagen kann, hier bin ich. Wenn ich das aber für mich in Anspruch nehme, Mensch sein zu dürfen und das so sehr liebe, dann muss ich das natürlich für jeden anderen auch. Ja. Und dieses Misanthropische, durch die Gegend zu rennen und alle anderen doof zu finden, ne, das machen so viele und immer mehr. Und ich sehe in mir, wenn ich in mir die dunkle Seite sehe, passe ich sofort auf und merke, dagegen musst du ankämpfen. Da bist du nicht alleine. Den Scheiß machen ganz viele mit. So, und das hat auch was mit Identität zu tun, das hat damit zu tun, ich fühle mich besser als andere, guck mal, was der sich für einen Scheiß auf den Laufband packt, und gleichzeitig weißt du aber, was du alles noch für Mist baust, und es gibt auch Leute, die weitaus biologischer und ökologischer leben als ich, und zum Schluss gibt's dann den Eremiten, der nur noch sich von Sand ernährt. Weißt du, so, das, also ich habe gerade ein sehr schönes Interview gesehen, da meinte einer, wir müssen unser Schuldbewusstsein in Selbstbewusstsein verwandeln.
Ja, gutes
Und
Bild.
Das fand ich super. Und ich suche zurzeit immer wieder nach Auswegen und Möglichkeiten, die Verstecke zu benennen, ohne dass man sein Gesicht verliert und dass man den Mut findet, weiterzumachen. Und das ist so ein Song wie Glashaus. So.
Ganz kurz, Gesicht verlieren vor dir selber oder allgemein?
Vor mir selbst. Also die Unmöglichkeit, sich korrekt zu verhalten als Konsument, der immer ein Massen, der egal was er kauft, wir sehen es selbst in Bioläden. Sobald Bioläden expandieren, sind die Konsumgüter darin eben Massenware. Die sind dann in ihrer Herstellung auch oftmals nicht so biologisch, wie sie das vielleicht am Anfang als kleine Firma noch waren.
Ja, zumindest muss man sehr hinschauen. Ich glaube, es gibt's schon. Also ich
habe. Aber besser. Ja, Entschuldigung.
Ich wollte nur sagen, also es gibt auch da, glaube ich, weil wir müssen natürlich, wenn wir alle in diese Richtung gehen wollen, sollen, dürfen, müssen, dann muss es natürlich auch für die Masse kompatibler sein. Und da war dann irgendwie vielleicht die Biomarke bei oder das Biozertifikat beim Discounter der erste Schritt. Aber irgendwann muss es natürlich sein, dass es der Biomarkt, dass der auch so massenkompatibel ist, dass wir da gar nicht mehr drüber nachdenken. Oder der Unverpacktladen. Oder wie siehst du das?
Ja, klar, natürlich. Aber du siehst ja, wie die Wirtschaft sich die Zertifikate selber austeilt und wie dann einerseits das Bewusstsein beim Konsumenten wächst. Ich will was tun für die Welt. So, ich will mich als Konsument vernünftiger verhalten, und dann liest du das Buch von Wilfried Hussmann, das Schwarzbuch gegen den WWF, und du siehst, was das für ein Verein ist.
Ja, das kenne ich jetzt
ich
nicht.
Ich bin sofort ausgetreten aus dem WWF.
Ja, das war mir noch nicht bewusst.
Ja, das hat diese ganzen Zertifikate, Marine, MSC und so. Ich meine, gestern war der Fisch noch überfischt und heute hat jeder Aldi, jeder Fisch ist irgendwie hat ein Zertifikat. Das ist doch bescheuert.
Ich sehe es nur auch eigentlich nur fürs Bewusstsein. Ich sehe es nur als Einstieg. Weißt du, das natürlich kann das nicht die Lösung sein, gar nicht. Aber es kann irgendwie ein Schritt sein, dahin gehen, zu gehen, okay. Und es muss irgendwo so sein, irgendwann so sein, dass wirklich das Bewusstsein dafür da ist.
Ja, und aber Kontrollinstanzen auch einsetzen. Ja, also wenn wir jetzt wirklich das muss einfach, der Konsument macht's ja. Also die sehen ja, die kriegen einen Mehrwert über Bio, wo viele einfach sagen, die müssen wir uns, die Marge ziehen wir uns rein. Da kommt Bio drauf und dann zahlen die Leute auch für ihr gutes Gewissen 2 Euro mehr für die Tomaten. Ja, und dann hast du diese Augsburger Puppenkiste in Granada, Spanien. Kennst du das Meer von der Augsburger Puppenkiste? So. Das Meer? Das sind immer so Zellophanfolien, ja, ne? So, sag ich immer. Du warst es schon mal. Das ist, also die Spanier decken sich zu mit Zellophanfolie und Bio-Erdbeeren, ne?
Nee, also, aber also dann ja aber bitte auch herkommst und lokal und regional, zumindest so. Regional. Ich glaube auch ja.
Also man kann was tun.
Ja gut, aber jetzt mal
vielleicht. Und die Politik muss unbedingt das reglementieren.
Absolut. Aber es geht ja jetzt auch schon wieder darum, so wie siehst du das so? Gestern, wo war es in einem Podcast? Ging es, ich glaube, Atze Schröder und Leon Winscheid unterhielten sich darüber. Ja. Du bist auf Mallorca, Atze. Ist das denn schon wieder in Ordnung? Darf man das denn? Ist das korrekt? Und Atze so, nö. Und dann dachte Leon Winscheid, es ginge darum, wegen Corona und so weiter, jetzt doch nicht auch noch. Und Atze sagte, ach, du meinst wegen Corona? Ach, haben wir den Klimawandel schon wieder ganz vergessen? Nee. Ich fahre kein Auto mehr, ich bin vegan. Das
habe ich gerade gesagt.
Und, super. Weißt du, und sagte halt so, aber es geht um was ganz anderes. Aber ist es dann eben auch das Ding, und ich überlege es mir tatsächlich, ich bin nie Vielflieger gewesen, weil ich nicht gerne fliege. So, ja. Aber ist das etwas, was sich für dich grundlegend dann jetzt auch geändert hat? Zu sagen, also da ist die Einladung zu sagen, Mensch, komm vorbei, Ingo, Songwriting-Meeting. Ich habe hier ein schönes Haus auf dem Land, auf Ibiza gebucht. Wir können hier ein bisschen abhängen. Oder und du sagst, naja, ist ja auch mein Job. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich fliege mal rüber.
Ja, ich kenne Leute, die mir sehr nahe stehen, die fahren SUV und die fliegen auch anders und so. Und da sitze ich auch manchmal auch in der Kiste mit drin, da kann man mich auch sehen und dann kann man mich hier, wenn man das richtige Foto von mir macht, stehe ich da wie ein Vollidiot.
Ich meine nicht von außen, nicht mit Finger drauf zeigen. Ich meine wirklich für einen selber, für das Gefühl.
Ja, ich selber fliege, ich habe mir vorgenommen, und bisher ist es Corona-bedingt auch gar nicht möglich gewesen, dass ich noch in Urlaub fliege. Ja. Aber auf keinen Fall fliege ich 2-mal im Jahr in Urlaub. Wenn, dann fliege ich 1-mal, dann habe ich mein Kontingent aufgebraucht. Ich zertifiziere, und da kann man jetzt sagen, was man will, meine Touren seit 10 Jahren bei MyClimate. Das ist noch mit euch damals angefangen.
Richtig, stimmt.
MyClimate hat mir Henning noch zugeschanzt und zertifiziere seit sehr, sehr, sehr langer Zeit das CO2-frei. Meine Privatflüge, wenn ich dann geflogen bin, auch immer. Aber auch das, da kann man sagen, Ablasshandel ist es nicht. Es ist die erste Möglichkeit gewesen, zumindest dafür zu bezahlen. Und das wird ja auch jetzt letztendlich zur Pflicht.
Ja.
Und da kommt Geld rein, damit kann man wieder was Gutes machen. Das bedeutet aber nicht, da muss man aufpassen, dieser sogenannte Rückkopplungseffekt. Mhm. Ne? Ich kaufe mir eine Bio-Käse im Bioladen, dafür fliege ich aber auch noch in Urlaub. Ne?
Ja, ja.
Also die sind gefährlich, dass man sich einerseits was auf sein Guthabenkonto schreibt und dann aber auch sich wieder cool fühlt, irgendwie zu sagen, ja, dafür fliege ich übers Wochenende dann doch mal irgendwo hin. Ne? Genau. Das ist natürlich Wahnsinn, übers Wochenende in Urlaub fliegen oder für 3 Tage. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen uns mäßigen, natürlich. Also und ich mäßige mich, dass ich maximal 1-mal im Jahr in Urlaub fliege und dann versuche ich einen vernünftigen Urlaub draus zu machen, dem ich irgendwie doch am besten Falle 4 Wochen weg bin und irgendwie was auch lerne für mich und so. Aber das mach das mal mit Familie und mit Freundin und dann so. Das ist mit Stress verbunden, Diskussion und mit das geht voll auf die Harmonie, voll. Und es ist, besonders wenn du so dann so drauf bist und das die ganze Zeit abwägst, was darf ich und was darf ich nicht, das ist voll schwierig. Aber weißt du was? Wenn wir das jetzt nicht machen, ne? Wenn wir uns jetzt nicht einen Helm machen und gegenseitig für die Scheiße streiten, ja, dann ist es zu spät. Ja. Die Zeit der Harmonie und das ist jetzt fahre ich in Urlaub, ach wie schön. Und also ich habe vor 4 oder 5 Jahren war ich in Ägypten in einem Robinson-Club eingeladen von jemandem und ich saß da am Strand und dachte so, Scheiße, hier fangen sie die Fische für die Aquarium, fürs Aquarium weg gerade, für unsere kleinen Aquarien. Ganzen Korallen sind bleich, hier geht so schön die Sonne unter und jetzt sitzen wir hier mit unserem Getränk. Ich konnte es nicht mehr genießen. Ist vorbei.
Ja, aber da fängt es eben bei einem selber an. Und ich glaube, das, was man dann eben rausstellt, was eben innerhalb der Familie auch passiert. Ja. Und das ist zum Beispiel, finde ich, bei den Kindern extrem, die halt dann auch so, die sehen das halt so ganz plakativ. Nee, wir fahren ja hier im Ort und so weiter, diese ganzen Sachen, nur noch, die sagen dann halt sowas, nur noch mit dem Auto, wenn es ganz doll regnet. So, weißt du, aber das ist ja zum Wahnsinn, verstanden. Also zum Einkaufen einfach nicht mehr, also obwohl wir ein bisschen außerhalb wohnen, aber haben wir jetzt ja so ein Lastenfahrrad, da passt alles rein irgendwie.
Ist geil.
Alles nur noch mit dem Fahrrad. So, und ich habe lange dafür gebraucht und ich werde immer wieder auch peinlich, haut's mich raus. Gestern bin ich irgendwie in die Stadt gefahren mit dem Auto. Ich hatte nur 1,5 Stunden Zeit, wollte ein bisschen was im Studio machen, bin deswegen mit dem Auto gefahren, saß unglaublich selbstmitleidig im Studio, weil mir nichts einfiel und ich dachte, ach, das ist alles so schrecklich. Ich bin so ein armer Kerl.
Das ist so geil,
oder? Das ist so furchtbar. Und jetzt so bin schön. Ich auch noch in Zeitstress. Jetzt muss ich zurück und dieser Feierabendverkehr und alle meinen es böse mit mir so. Und ich sitze im Auto und denke mir, was bist du eigentlich für ein Vogel? Weißt du, erzählst dir riesig an und verpestest hier gerade im Stop and Go aus der Stadt heraus für nichts und für noch eine Menge Selbstmitleid. Verpestest hier gerade die Luft. Also, das sind die Sachen, darüber mal wieder so kurz zu erstarren.
Ich verstehe dich gut.
Tut uns ganz gut, habe ich manchmal das Gefühl. Also mir
total. Und genau durch dieses Nadelöhr müssen wir auch durch.
Ja, und das letztendlich, das ist schon ich sehe das als Signal das auch, indem ich drüber rede, indem ich es irgendwie mache.
Auf jeden Fall.
Indem ich Fehler mache, indem ich die abgepackte Käseaufschnitt dann wieder kaufe, weil ich denke, ich hab's jetzt eilig und dann da stehe und da und lamentiere.
Man muss hin und wieder mal drüber lachen können auch, weil es ist wirklich, es ist schwierig, umso mehr man sich damit beschäftigt und umso mehr man weiß, was Fischfang angeht, was Fleischproduktion angeht und umso, wenn du die anderen Menschen dir anschaust, die noch nicht so viel Bewusstsein haben oder Empathie in diese Richtung, für entweder für die Tiere oder für die Zukunft der Welt. Ich sage immer, die Gesetze unsere jetzigen Gesetze entstehen aus der Quelle der Zukunft.
Ja.
Und also, Entschuldigung, das ist unwichtig, aber so ist es einfach. Die Leute sind noch im unterschiedlichen Modus und zurzeit ist der Modus, dass massiv darauf aufmerksam gemacht wird und das führt eben zu der Situation, die du gerade beschrieben hast, dass man sich bewertet, beurteilt und dass man merkt, wie schwierig das ist. Also gewisse Dinge noch an sich selber gut zu finden oder dann teilweise merkst du auch, in was für einem Stress man steht und denkt sich, das ist doch totaler Quatsch und
es ist halt das persönliche Erleben, ne? Und wo wir auch dann wieder beim, vielleicht nur so ganz klar, ich fand das immer ganz schön, wie, ich weiß nicht, ob ich das mal bei David Precht gehört habe, der halt sagte, ja, ich meine, das ist halt der Grund, warum Schlachthöfe jetzt keine Fenster haben. Und du besuchst halt mit dem Kegelclub auch natürlich eher mal die Brauerei, die Bierbrauerei als kleinen Firmenausflug, als den Schlachthof oder die Fischmehlfabrik. Das wird nicht passieren und dementsprechend, wenn es erlebt wird, danach ist alles klar und du denkst gar nicht mehr drüber nach. Und wirst dann wahrscheinlich Vegetarier. Aber Thema Erleben,
ganz kurz, da nochmal einfach abschließend für eine Gangart, die man finden kann. Das hört man auch jetzt immer mehr, wenn die Leute drüber reden, die dazu was zu sagen haben. Auch Richard David Precht nochmal, der hat das, glaube ich, nämlich gesagt. Also du machst so ungefähr, von mir ist das mit dem, egal, also du machst den Dortmunder Brutzler, ne, der sich eine Billigwurst bei Aldi kauft, den machst du nicht zu einem Veganer.
Nee.
Auf keinen Fall. Mhm. Den machst du nicht mal zu einem Vegetarier. Das ist auch nicht möglich. Aber weißt du, was du machen kannst? Du kannst denen noch mit einem gewissen Bewusstsein, das kann er kriegen. Und das passiert nämlich gerade zu einem Flexitarier, einer, der weniger Fleisch isst. Ja. Da müssen wir hin. Einmal die Woche Fleisch ist völlig genug. Diese ganzen Fleischschnipselchen aus Billigproduktionen auf den Baguettes und überall, wo wir es kriegen, in der Bäckerei, die gehören alle verboten wie Kleinplastik.
Okay.
Weißt du? Ja, also diese ganzen Fleischschnipselchen und klar. Das
feuert einfach die Massentierproduktion, Massentierhaltung und Fleischproduktion eben ganz anders an. Absolut.
Es ist so leicht, sich zu echauffieren, wenn man den Schritt schon gemacht hat.
Naja, nee, aber ich sage ganz bewusst, und das sage ich jetzt auch nochmal, dass ich immer wieder in Fallen reintappe. Und dass es eben auch mir in solchen Momenten passieren kann. Und ich mich dabei ja auch nicht toll fühle, aber eben auch sage, alles klar, Teil des Weges, Teil der Lernkurve. Ja. Und wie kann ich es denn hinkriegen, dass ich es irgendwie den Menschen in einer natürlichen Weise vorlebe, wo es dann auf eine natürliche Art und Weise implementiert wird. Und das ist eben vielleicht meine Familie. Und das können sogar vielleicht auch meine Eltern sein, die anders sozialisiert sind und wo man auch vielleicht einfach wissen muss, dass das Ganze eben auch anders groß geworden oder in deren Prägung ganz
völlig,
anders,
völlig.
Ganz anderen Stellenwert auch hatte. Aber wo wollte ich gerade hin? Ich wollte so ein bisschen auf das Erleben und ich wollte das erlebbar machen und für dich eben auch, du sagtest es eben schon mal, wegfahren und dann mal raus. Wie viel Zeit brauchst du so für dich? Jetzt auch für dich jetzt mal so als Privatmensch und auch so für kreative Schreibprozesse, Entwicklung von Ideen.
Das ist bei mir so ein Flickenteppich. Das kann ich gar nicht, könnte ich gar nicht jetzt ad hoc sagen. Ich brauche immer wieder Zeit für mich. Bin gerne, ich kann super gut allein sein. Und ich schreibe meine Lieder mittlerweile auch so wieder zwischendurch mal. Aber ich habe sehr lange Zeit aufgrund der familiären Geschichte so geplant geschrieben. Ah ja. 5 Tage gehe ich ins Studio und dann schreibe ich. Dazwischen gar nicht. Dann nehme ich die Gitarre nicht in der Hand und nur Ideen schreibe ich in kurzen Sätzen auf. Und dann gehe ich damit ins Studio das nur, weil ich da Ruhe habe in Lüneburg,
also,
beim Kollegen.
Studio ist nicht unbedingt Studio im Sinne von direkt aufnehmen, sondern Studio ist der Ort, wo du dich zurückziehen kannst, auch vielleicht ganz wirklich nur du und
da bin ich nur alleine. Da wache ich morgens auf um 8 Uhr und dann schreibe ich bis nachts um 22 Uhr.
Echt?
Ganze Zeit. Ich esse immer das Gleiche. Ich habe morgens ein Müsli mit einem Apfel drin und dann habe ich noch eine Schokolade. Und dann esse ich zwischendurch mal noch eine Gurke und dann abends esse ich irgendwie noch eine Sache. Dann wird's auch kritisch, da gibt es Pizza oder Nudeln.
Oder ein Brutzler. Nein, natürlich nicht. Nein, ja. Okay. Aber das ist, musst du dich auch nicht zu zwingen, dann? Ist dann wirklich
Ich esse.
Ich meine jetzt nicht
essen,
das
ist
Essen.
Leider total Nebensache.
Ich meine das Schreiben.
Nee, das ist total geil. Also
ist
wenn
dann
ich
Flow.
Schreibe.
Also, ja.
Nee, es ist nicht Flow. Also ich mühe mich ja wirklich auch ab. Ich könnte auch viele Sachen einfach aufgeben und sagen, so jetzt versuch dich nochmal an einem anderen Thema und such doch mal, ob das Wasser auch irgendwie leichtere Wege nimmt als das, wo du dich gerade verbeißt. Ah. Ich kann mich unglaublich an Themen verbeißen. Mhm. Und ich bin selbst auch, es hat sich zu oft gelohnt. Es hat sich zu oft gelohnt, verbissen zu sein. Und dann zum Schluss einen Song so zu wenden. Ich habe mal Nena irgendwann getroffen als Goldjunge und die hat gesagt, also ein Song, der nicht sofort leicht geschrieben werden kann, den kann man auch sofort wegtun.
Ah, also das
hat
Gegenteil.
Mal gesagt. Das Gegenteil. Ist völlig in Ordnung. Also man kann auch sagen, wenn das nicht sofort aus der Hüfte sich so entwickelt und das ist mein Inneres, das schieße ich so raus, dann, wenn das erst kompliziert entwickelt werden muss, ich weiß auch nicht, also ich bin eher der das kompliziert entwickelt und es muss aber nachher, es muss einen Flow natürlich dann haben. Das fühlt sich dann alles viel leichter an, als die Entwicklung war teilweise.
Ist ja aber auch so ein bisschen eine Vertrauenssache, ne? Also darauf zu vertrauen, dass es
total.
Dann auch, weil Bist du denn so, neigst du dazu, auch in so einem Prozess zynisch zu werden und zu sagen, ist doch sowieso alles scheiße, das will ja eh keiner hören, das liegt jetzt eher auch daran.
Ja, und das natürlich.
Da kann ich es auch gleich lassen. Also so diese
besonders die, die schon viel geiler geschrieben haben. die das schon viel geiler geschrieben haben, viel besser und auf den Punkt gebracht haben und mit Wahnsinnsmelodien, die am Ende ihrer Produktion so Sachen rausgehauen haben, keine Ahnung, so ein Peter Fox oder so, wo man denkt so, meine Scheiße, was ist das? Was
ach,
ist das?
Ego, wenn du wüsstest, wie viele Leute so über dich reden und sagen, ich würde ja, so gerne mal. Aber gut, das ist, da kommen wir einfach weiter ab.
Das haben die, ja, es geht, also, ja, ich habe diesen Song geschrieben, Geplatzter Knoten.
Du bist hier im Grunde genommen nur kurz abhanden gekommen, eine meiner.
Ja, den habe ich dafür geschrieben, weil ich war in so einem richtigen. Es kommt eine Zeit, da fragst du dich, warum du nur noch so müde bist. Es kommt eine Zeit, da fragst du dich, ob du verdrängst oder vergisst, was dir einmal deine Flügel gab, ist jetzt das, was dich runterdrückt. Text vergessen. Text vergessen. Ja, ich bin sehr schlecht darin, deswegen sollte die Gitarre nicht in der Hand nehmen und mal ebenso.
Ingo, aber, wir könnten dir und wir möchten dir so viel, aber ich überlege gerade, wir werden die nächste Folge machen wir hier, wenn du mal wieder in Reda bist, in Münster, hier bei mir im Waldstudio und da nehmen wir dann direkt auch noch ein paar Unplugged-Versionen mit
ja,
auf.
Ja, das finde ich gut, das sollten wir mal machen. Aber was der Song einfach sagen will, ist natürlich, ich komme dann an die Momente, wo ich nicht glaube, dass das noch irgendeinen Sinn macht, weiter nachzudenken, weil es entweder andere besser gemacht haben oder ich einfach mittlerweile zu verkalkt im Kopf bin, als dass ich noch irgendwie das vernünftig so aufschreiben kann, dass das nachher auch ein geiler Text wird und so. Also da komme ich wirklich an Abgründe. Und ich weiß, ich kriege aber eine Brücke gebaut über diesen Abgrund.
Hast du jemanden denn, der so immer als erstes die Sachen dann hört? Wo so nach dem, ich hab da was, aber ich liebe es noch wie früher. Du auch, ich bin so stolz darauf, dass ich vor ganz früher Zeit auch mal jemand war, den du dann angerufen hast und am Telefon was vorgespielt hast. Also heute würde man sich das natürlich mal eben kurz so schicken.
Das mache ich nicht mehr.
War das so. Nicht so? Ja.
Mache ich gar nicht mehr so, weil ich gemerkt habe, dass am Telefon so schwierig ist. Das war immer so schön mit Henning und euch. Ihr wart natürlich so begeistert. Heutzutage merke ich, es ist eigentlich schwer zu verstehen, was da am Telefon, was der andere da reinschreit. Ne? Vielleicht ist auch die Technik besser geworden, aber.
Ja, aber es geht, glaube ich, eher so darum, also ich merke ja, dass wenn dieser Impuls da ist, dass ohne jede Form von, klingt das jetzt gut, sieht das gut aus, ist das so oder so, jemandem zeigen zu wollen, wenn dieser Impuls da ist, egal was es ist, es kann auch wirklich jetzt einfach eine Sache, die ich geschrieben habe oder dass
da war ich mal impulsiver.
Anfühlt. Ah, okay.
Da war ich mal viel impulsiver. Das dauert. Jetzt schreibe ich und drehe die Dinger um und drehe es nochmal um und nochmal. Und wenn ich dann das Gefühl habe, so, jetzt habe ich eine Strophe und einen Refrain, das echt rund ist, dann schicke ich es dem Philipp schwer, mit dem ich viel mache. Und dann habe ich schon mal so eine erste Bewertung. Die brauche ich schon auch. So, aber ich muss mir erstmal sicher sein. Sonst kann man mich zu sehr umstoßen. Weißt du? Und wenn ich dann in der Diskussion mich behaupten kann, weiß ich wirklich, das ist der richtige Scheiß. Oder man kann mich auch überreden, ne, Alter, das ist zu gewollt oder das ist dann doch auch zu selbstmitleidig oder nee, das ist so, ja, und dann sag ich, ne, dann weiß ich, warum ich wofür kämpfe. Aber erst muss ich mir total sicher sein. Dann schicke ich's ab.
Wie bist du denn eigentlich so? Wie bist du denn so überhaupt so? So, meine Mutter würde mich immer fragen: Na, was macht die Musikszene? Und früher sprach man immer von der Musikszene, was ja sich alles geändert hat. Aber wie bist du denn eigentlich connected? Wie siehst du so deinen Platz? Also ich finde es ja interessant, wie. Ja, aber es ist ja interessant, wie ich das, glaube ich, sehen würde, von außen so ein bisschen drauf geguckt. Aber es würde mich interessieren, wie du das selber. Also jetzt gerade auch nach dem Jahr Pandemie, oder wir sind ja fast schon anderthalb Jahre da jetzt irgendwie drin. Wie definierst du dieses Künstler in sein, im Umgang mit Krisen, im Umgang mit Statussymbolen, mit dem, was früher normal war. Also sprich, ja, ich mache es, weil mir einfach auch Leute zujubeln sollen auf der Bühne. Okay, fällt weg, jetzt muss ich gucken, dass ich Jubel in Form von anderen Dingen kriege. Wie siehst du das gerade?
Ja, ich habe gemerkt, dass Streaming-Konzerte nicht befriedigend sind. Total unbefriedigend. Ja, ja. So, jetzt kommt aber ein interessanter Gedanke. Also eben habe ich irgendwann mal über Demut gesprochen vor Musik und so, ne? Und dann merkt man doch jetzt zur Zeit, dass das Ego mal wieder auch doch eine Rolle spielt, ne? So, ja, ist aber auch nicht alles nur so von wegen Peitsche in der Hand, ach, dein Ego will ja nur befriedigt werden. Nein, Musik geht ja auch viel weiter. Das ist ja auch, das ist eine Sache, die in einem Miteinander, und das sage ich jetzt mal ganz kitschig, spirituell genossen wird. Voll. So, ne? Und es ist nicht nur der Frontmann, der sich da hinstellt und sagt, guck mich mal alle an, wie geil ich bin. Ja. Ich sing dieses Lied und wow. Und jetzt, so, wenn ich keinen Applaus kriege, dann vermisse ich was. Das ist es, das ist, diesen Teil gibt es, glaube ich, fast in jedem Frontmann. Und aber es gibt auch diese Ehrfurcht und es gibt dieses Miteinander, in dem die Musik anfängt zu wachsen, weil die Leute einen dann anschauen und zujubeln und man über sich hinaus wächst. Und dann merkt man, die Musik wird größer als man selbst. Und in dem Moment schaut man, ist man zusammen in diesem spirituellen Raum und macht dann Musik, weil man gerade beobachtet wird. Die Musik wird viel geiler. Und das kannst du im Proberaum, kannst du 100 Stunden proben und du hast dann irgendwann den Moment, wo dann nach 6 Stunden Proben die Band sich auch weinend anguckt und sagt, boah, war das geil, Alter, war das geil gerade. Jetzt haben wir es hingepackt. Ja. Und bei einem Konzert passiert das viel öfter, weil die Leute einen angucken, die sind da. Und das vermisst man enorm, dieses Miteinander Musik machen, nicht nur mit der Band, sondern mit den Menschen, die einen anschauen und man über sich hinauswächst und die Musik besser und größer wird, als man sie jemals auch nur im Proberäumen hingekriegt hätte. Das ist Wahnsinn. Und dafür sind Menschen auf dem Konzert und genießen das. Das ist die sogenannte Seelennahrung. So.
Total.
Und das ist das Leben, das wir führen, ne? Wo wir sagen, ich will leben. Ich gehe auf ein Konzert und da lebe ich. Da bin ich der Mensch, erlebe mich selbst. Und das ist total viel wert. Und das gibt's gerade nicht. Voll. Das wird nämlich gerade verhandelt, auf was das überhaupt wert ist. Aber egal.
Ja, das ist, da sagst du was, das macht natürlich dann nochmal eine andere Tür auf. Wenn man vielleicht so nochmal so ein bisschen bei dem Spirituellen auch bleibt, so was ich natürlich extrem, also machst du bei mir ja, oh, rennst ja offene Türen ein. Nee, also ich weiß, was du meinst und ich würde dich jetzt zum Beispiel eben auch als Sänger auf der Bühne oder als Performer, du hast natürlich auch was sehr Körperliches so. Das heißt, einfach mit dir selber, wie du spielst, wie du das lebst, wie du dann eben auch mit deiner Band, je nachdem wie groß die Besetzung ist, ihr habt ja jetzt irgendwie auch, glaube ich, schon dreimal diese Weihnachts- oder Jahresübergangstour gemacht, glaube ich, ne? Die heißt ja ein Jahr aus oder wie nennst du das immer?
Ja, genau, die heißt ja aus, ja ein.
Also deswegen, natürlich so rum, ist ja klar.
Haben wir so genannt, damit wir im Dezember und im Januar auf Tour gehen können.
Ja, das ist geil. Nein, aber ich meine auch so die Besetzung, ich glaube erst war der im Trio unterwegs, weiß nicht, ob es jetzt schon größer geworden ist, aber diese Form der Körperlichkeit auch
im
Spiel.
Im Trio.
Ja, genau. Miteinander so. Das ist ja etwas, gut, aber jetzt ist es nun mal einfach so, dass gesagt wird, geht halt nicht. Ist es denn dann nicht so, wenn du jetzt sagst, okay, alles klar, diese Körperlichkeit, die bleibt halt echt auf der Strecke, wenn ich in ein iPhone singe, was vor mir steht.
Ja.
Aber ist es nicht einfach, natürlich, wie kommt denn aber dieser Effekt bei dir an, dass da wahrscheinlich Menschen sitzen, die sagen, boah, bisher war mein Tag echt doof. Und dann hat dieser Typ ins Telefon gesungen und es tat mir so gut.
Ja, das stimmt. Also,
kommt das bei dir an, weil, weißt du, einige sagen, ja, weiß ich, ich muss das körperlich, aber ich muss das sehen. Das ist ein Kommentar, den einer schreibt oder repostet, das ist es, das berührt mich nicht. Wie ist es bei dir?
Ich bin, was das angeht, innerhalb der digitalen Geschichte fehlt mir manchmal die Empathie.
Mhm.
Da bin ich wie so ein Asperger.
Ja, total. Ich weiß absolut, was du meinst.
Ich bin jemand, der nicht ohne Emojis schreiben kann. Aus Angst, dass ich jemanden verletze oder das, weißt du, was ich meine?
Boah, das ist so, ich glaube, das ist in der Kommunikation das mit dem, ein mit so dem, riesengroßes Thema. Es geht nicht nur dir, du.
Das ich glaube, das mit dem Schweiß, mit der Schweißperle, der Grinsende, ich glaube, das ist mein Lieblingsding. Der Emoji, mit der Grinsende, mit der Schweißperle.
Ja, ich überlege gerade, den stimmt.
Wenn du das Wort, wenn du das Wort P-U-H schreibst, puh,
ja.
dann kommt der. Das ist, glaube ich. Ja. Und das beschreibt vielleicht zu viel meines Charakters, aber aber ja, genau, also es ist seltsam. Es ist seltsam. Selbst wenn die Leute sich davon, wenn sie davon berührt sind und du siehst dann die ganzen Menschen, die dann jetzt darunter schreiben, toll, das berührt mich gerade so und das finde ich toll, toll, dass du das machst. Und ich weiß, dass ich da die Leute gerade, dass sie das gerade genossen haben. Aber ich muss das mir richtig, ich muss mir das logisch erklären. Und dann fällt irgendwann mal der Tropfen und ich merke, auf der anderen Seite sind Menschen, die das gerade freut.
Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, so richtig kommt das nicht an.
Ja. Ich habe nämlich auch drüber nachgedacht.
Richtig tief geht das nicht.
Ich habe gestern noch so, dachte ich, okay, woran liegt das? Das war, ich habe das ja zum Teil ziemlich viel gemacht, so, ne? Aber ich habe das dann für eine kleine Gruppe gemacht, letztendlich eine geschlossene Gruppe. Und habe ich mir einfach mal in den Wald gesetzt, so, ne? Und habe, glaube ich, fast 100 Mal für eine Stunde gespielt oder so im letzten Jahr. Aber dann, das ist dann wirklich sehr, ne? Also es hat eigentlich ja, immer eine begrenzte Zahl und eine begrenzte Gruppe. Ich habe mich aber gefragt, warum ich mich häufig danach, warum da so eine totale Leere sich einstellt. Also eigentlich ist es total schön. Ich denke auch hinterher jedes Mal gut, dass ich das gemacht habe. Aber wenn ich dann ausgedrückt habe, stellt sich eine andere Leere ein, als würde man, und du kennst das ja auch, als würde man allein in Wechsel, selbst wenn man solo unterwegs ist.
Das Gegenteil von Erfüllung.
Genau. Und dann kommt nämlich der Punkt, eigene Erwartung und Erwartung von außen. Eigene Erwartung, war das jetzt gut? Hat das irgendwie, klang das gut? Mhm. Jetzt mal ganz doof gesagt, hat das irgendwas gebracht? Ich sag's jetzt bewusst mal so provokant. Und dann die Erwartung von außen, oh, jetzt müsste ich eigentlich reingehen und auf alle Kommentare, im Grunde, ich würde, also es ist eigentlich auch mein Anspruch als Mensch, müsste jetzt darauf antworten. Ich müsste jetzt nochmal schreiben, ey, danke übrigens. Und ich empfinde auch eine Dankbarkeit, dass die Leute dabei waren und auch mir geschrieben haben, ey, das hat mir gut getan. So. Aber diese Erwartung, dass ich das jetzt im Zeitalter machen müsste, aus verschiedenen Gründen, persönlich und weil man das so macht und Teil des Jobs, Teil der Promotion. Am Ende des Tages ist es alles Promotion. Selbst wenn ich sage, ich mache das nur für...
Alles ist Promotion. Mittlerweile ist alles Promotion.
Genau.
Du machst irgendwie aufmerksam auf einen Krebskranken, den du helfen willst. Es ist Promotion. Es ist gefühlt, ist das alles so infiziert. Der Promotion-Aspekt als Musiker etwas zu machen bei Instagram und Facebook, dieser Promotion-Effekt, das ist überall... Ich kriege das nicht mehr so richtig aus der Birne. Das ist so...
Das ja, aber haben wir dann Denkfehler drin, Ingo? Weil am Ende des Tages ist doch das, was unter dem Strich. Darf ich dir eine Sache noch? Ich will gar nicht zu viel von mir.
Das ist doch eine Ego-Geschichte. Man kann das gerne analysieren und ich muss da wieder eine andere Haltung zu finden oder so. Dann kommt auch wieder ein anderes Gefühl. Definitiv. Ich bin noch nicht am Ende mit meiner Meinung.
Also ich war so gerührt. Letztes Jahr habe ich dann gesagt, so, und übrigens, da war, als Moria brannte, ich hatte Ärzte ohne Grenzen abonniert auf Insta und sah da Bilder und habe gesagt, okay, ich spiele ja morgen Abend wieder im Wald. Ich möchte gerne hier Ärzte ohne Grenzen, Facebook Live, könnt ihr direkt spenden. So ohne, ne? Also Facebook zieht da keine Provision.
Ist doch richtig, muss gemacht werden.
So, und egal, dann Promotion ist. Ingo, dann spenden 31 Leute 1.400 Euro.
Ja.
So, und ich habe dafür keine Werbung.
Nein.
Ja, aber ich habe keine Werbung gemacht. Ich habe das so und habe halt dann selbst Angst gehabt, wenn ich jetzt sage, ey Leute, übrigens, danke, nochmal ein Post machen, weil es war in einer geschlossenen Gruppe, das hat draußen gar keiner mitgekriegt. Ja. Dass das in irgendeiner Weise, ne, also da will ich mich jetzt, das ist wirklich jetzt Signal meiner Unsicherheit und nicht Fishing for Compliments. Sondern es ist tatsächlich so. Ey, eigentlich hätte ich das doch auf allen Kanälen, die ich bespiele, die ich manchmal auch widerwillig bespiele, hätte ich doch sagen sollen, Leute, und jetzt ihr mit der ganz großen Reichweite, und da habe ich ein paar Freunde, in Anführungsstrichen. Mhm. Also, ne, mhm. Kontakte. Mhm. Ey, ja. Wenn ihr das jetzt alle noch teilt, stell dir doch mal vor, was wir dann eventuell mhm. für Ärzte ohne Grenzen, und ich weiß mhm. aus sehr sicherer Quelle, dass die einen wahnsinnig guten Job machen. Egal, ob es in der Seenotrettung mhm. ist ja. oder ja. vor Ort. So. Mann, und statt zu sagen, hau es doch raus, lass doch jetzt alle Popstars, die du vielleicht, mit denen du irgendwie verbandelt, das auch noch teilen, dann kommt, was kommt denn dann da raus? Mache ich es nicht und bin so wie beleidigte Leberwurst noch zu Hause, also weißt du, bin auch selbst mitleidig dabei, weil ich dachte, naja, gut, das ist einfach nicht so mein Ding. Quatsch, oder?
Quatsch, ja.
Ist doch Quatsch.
Ja, ist wenn es was wegschafft, ne, man könnte dann ja die ganze Zeit was machen. Ich könnte die ganze Zeit Werbung für die Sea Shepherd machen und so und zieht euch rein, was die da machen. Und Jane Goodell könnte ich die ganze Zeit benennen und posten und reposten und so. Sollte ich das einfach machen, ne? Und dann sagt wieder einer, so ein Gutmensch, der tut da die ganze Zeit so einen auf und so. Dann kann ich so einen Scheiß drauf. Dann kannst du mich ja nennen, wie du willst. Aber yeah. ich möchte einfach für so, ne? Das sollte eigentlich tatsächlich an erster Stelle stehen, weil das Internet derzeit für Bewusstsein sorgt, auch für Unbewusstsein und auch für viel genau. Scheiße. Aber es muss auf jeden Fall auch auf die andere Seite was gepackt werden. Ne? Und klar, also.
Ja, da sind wir vor allen Dingen wieder bei dem Thema, wie du eben sagtest, weißt du, Drama, schlechte Emotionen, schlechte Nachrichten, Macht, schafft Aufmerksamkeit, bezahlt letztendlich das, womit Geld verdient wird im Netz. So. Also, aber was haben wir in der Hand, was können wir machen?
Und ich glaube, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir reden so viel, ne, gerade auch, und alles, was du gerade gesagt hast, sind genau die Gedanken, die ich habe, dieses Für und Wider abzuwägen, und währenddessen passiert nichts. Da ist man schon fast wie die Corona-Politik.
Aber weißt du, was ich jetzt gerade in diesem Moment denke, Ingo?
Das Ding Anfang, ist, ja.
Ich habe dir gerade die Geschichte da mit Ärzte und Grenzen. In meinem Kopf ja. im Hintergrund rattert es, dass das jetzt in diesem Podcast so rüberkommen wollte, als hätte ich das nur noch mal droppen wollen, was ich, ne, so, für meine Awareness so,
ja,
und für meine...
Klar, ich verstehe.
Das rattert jetzt gerade in meinem Kopf.
Natürlich.
Aber ich glaube, da können wir uns alle gegenseitig, weil, also helfen und auf die Sprünge helfen, weil am Ende ist es so, jemand, der Texte schreibt wie du, und es ist mir einfach nochmal aufgefallen, weil ich, es ist so großartig. Man denkt, man hat es irgendwie doch alles schon so oft gehört und unter anderen Vorzeichen und auch nochmal mit einer anderen Erinnerung oder vielleicht auch nochmal anders reingehen in die Erinnerung, hört man die Sachen nochmal anders. Wer Texte schreibt wie du, dem würde man ja von außen sagen, ja, aber der versteht das doch alles. Der kann doch, der pflückt doch gerade die großen Zusammenhänge auseinander. Und trotzdem bleibst du manchmal auch an diesen für andere Leute vielleicht selbstverständlichen Kleinigkeiten hängen.
Ja, ich glaube, da kommt man auch nicht so richtig drum herum, ne? Ich frage mich dann immer, fehlst dir einfach an Selbstbewusstsein, ne? Um wirklich Alpha-Tier zu sein, dem das direkt so scheißegal ist, dass das einfach voll durchzieht, ne? Mhm. Dazu musst du auch wieder ein bisschen wahnsinnig sein. Und ich bin, glaube ich, auch einer, der immer wieder so hin und her zweifelt und manchmal abwägt. Deswegen knacke ich auch immer so an den Texten, bis sie mir dann gefallen. Also, ich glaube. Ja, jeder von uns, also wir sind ja immer Biotopen, also damit meine ich, unsere Biografie, unsere Vergangenheit hat uns zu dem dann irgendwie gemacht, was wir jetzt sind, und das ist in sich schon auch ein ganz eigenes, ja, ein Biotop, mit dem man umgehen muss, aber man könnte die ganze Zeit auf jeden Fall sich mehr einsetzen für Dinge, die einem die ganze Zeit durch den Kopf gehen, wo es überall scheiße läuft auf der Welt, wofür auch immer. Man könnte die ganze Zeit posten und reposten. Da könnte ich jetzt eigentlich den ganzen Tag das machen. Aber das ist jetzt einfach nur das Versuchen, nichts zu tun, nur weil man anderes extrem benennt, ne?
Ja, ja, ja.
Das ist ja so, dass nicht so, dass ich nichts tue, ne?
Nein, deswegen frage ich dich ja. Du bist ja schon so wahnsinnig lange aktiv.
Ich mache schon auf viele Dinge aufmerksam, aber es könnte eigentlich dann immer eben doch noch, könnte man noch ein bisschen voranschreiten. Ich habe mich jetzt, bei mir geht es am meisten um Naturschutz. Ich bin... Das ist so ein krasser Gedanke, den ich da oft habe. Und das, ich glaube einfach, wenn der Mensch irgendwas wert ist, dann muss Naturschutz so an erster Stelle stehen. Ja, genau. Und da gibt es Leute, die sich irgendwie stark machen und die versuche ich zu unterstützen. Und dann habe ich jetzt gerade diesen Film gesehen auf Netflix. Seaspiracy. Genau. Und ich habe schon so viele Dokus gesehen. Einer hieß The End of the Line. Der war auch sehr, sehr abgefahren. Der beschreibt auch unter anderem, wie die Küstenbewohner Afrikas zu Piraten werden und warum. Und der Film ist schon 10 Jahre alt, weil die Chinesen einfach alles wegfangen, was es an Fisch gibt. Und die ehemaligen Fischer haben nichts mehr. Und die Sonne knallt immer heißer auf das Land, weil das Klima sich verändert. Die haben nichts mehr. Und denen wird alles weggenommen. Und das, was noch da ist, wird unter den Warlords verteilt. Da ist eben Korruption großgeschrieben und wir leben von dieser Korruption und holen uns die Bodenschätze für unsere Handys und unsere Autos und was nicht alles. Da läuft eben so viel Scheiße ab. Und dann ist da eben kein Fisch mehr im Meer. Und dieser Seaspiracy zeigt das auch nochmal auf seine Weise. Und dann habe ich mich.
Ist der wirklich so krass? Ist der so krass, wie alle sagen? Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ach, ich kenne viele solcher Filme. Wenn man das erste Mal sieht, dann weiß man einfach, ja, so sieht's aus.
Naja,
so
das sieht's sind die aus. Sachen, die eben nicht auf der Startseite bei Spiegel Online sonst eben stehen, ne?
Ja.
Genau.
Genau. Und dann habe ich mich mit jemandem getroffen von der Aldebaran. Das ist ein Forschungsschiff in Hamburg, der Schweikert, Frank Schweikert, und das ist die Deutsche Meeresschutzstiftung, führt er an, und die Dekade. Das sind alles Leute, die sich stark um eben die Forschung mit dem Meer beschäftigen. Das gehört eben auch dazu, Wissenschaft, ja. Ne? Ist total wichtig. Gerade heute ist Wissenschaft total wichtig, weil so viele Wahnsinnige rumrennen und irgendwelche Sachen behaupten. Und die Wissenschaft kann das, wenn man auf die richtigen Leute hört und denen vertraut, dann kriegt man schon ein recht gutes Spiegelbild dessen, was passiert und was die Wirklichkeit so der Wissenschaft entsprechend abbildet. Ja, und da mit denen mache ich mich gerade auf jeden Fall auf, viele neue Projekte zu begleiten.
Also du sagst gerade Wissenschaft, also das ist halt in dem Thema, ne? Wir haben halt eben ja auch viel über Mindfulness und so weiter, und Selbstoptimierung ist ja auch gerade so ein Thema, wo halt so, weißt du, ganz viel natürlich über Meditation, Yoga, über die entsprechenden sonstigen Habits, Routines und Purposes so gesprochen wird und auch sehr zum Teil sehr lifestyleig gesprochen wird, weil dahinter natürlich auch mal große Produkte
Magic
stehen.
Place.
I know. Und das ist ja alles, die Awareness dafür ist ja im Grunde auch total gut, aber da ist es ja zum Beispiel auch so, weißt du, wir sind ganz glücklich, wenn wir sagen können, ja, es ist jetzt auch wissenschaftlich ganz klar belegt, wie gut Meditation ist und was es genau macht. Und das Waldbaden zum Beispiel, Shinrin-Yoku, absolut wissenschaftlich nachgewiesen, diese und jenen Effekte hat. Also wir sind da eigentlich hinterher. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel aus dem, was du vorhin auch eben Mensch sein und menschlich sein, Humanist sein und den wissenschaftlichen Erkenntnissen und daraus ableitbaren Dingen, gefüttert durch Menschenverstand, ich glaube, das ist was, und da bin ich eben auch immer schnell dabei, was kann ich denn meinen Kindern mitgeben, außer einer ganz schön kaputten Welt, die ich ihnen leider automatisch mitgebe, was kann ich ihnen einfach so noch an Skills und Soft Skills mitgeben oder zumindest nahebringen, dass sie sie für sich entdecken und adaptieren, möglicherweise. Das ist bei dir als Vater wahrscheinlich ganz anders, so, ne?
Ja, klar, also ich lebe das mit meiner Tochter vor, dass ich sie auf Plastik und so hinweise, und ich weise darauf hin, wo ich selber Fehler mache und sage, guck mal hier, da kriegen wir es auch nicht gebacken. Ne? Und sie sagt dann auch schon, oh, die Menschen sind alle so böse, und dann sage ich, ja, Mina, und wir auch. Guck mal, lass uns mal unseren Kühlschrank angucken und so, ne? Und ja, die ist 8 Jahre und ich belaste sie schon mit diesem Mist, ne? Weiß nicht, ob das korrekt ist. Also ich muss da eben immer aufpassen, dass sie dass so ganz schwerelos, die hat eine tolle Kindheit, also das weiß ich. Und aber ich bin auch immer dabei, sie da in die Richtung die ganze Zeit aufmerksam zu machen, und stehe dann eben auch muss selber dafür gerade stehen dann auch immer. Und das ist eben das Ding, wenn wir unsere Kinder erziehen, dass wir merken, was wir da dran erziehen wollen. Hier aufs Handy gucken, ne? Ich bin auch ständig dabei, auf dieses blöde Ding zu glotzen.
Aber
ne?
Da fängt es ja auch schon mal an, genau. Auch das vorzuleben, ne? Das habe ich da, ist bei uns gerade ein Riesenthema, weil halt das iPad mittlerweile eben, ja, 8, genau, Elvis ist auch 8, das ist halt ja, ist ja tatsächlich so, das ist ja so in den Hausgebrauch, eben auch schulisch natürlich so mit eingegangen. Aber was du gerade sagtest, ich finde zum Beispiel, also die Jungs hören ganz viel so richtig geile Sachen von Was ist Was, zum Beispiel so Was ist Was CDs oder Tonys, wo wirklich Themen angesprochen werden. Also wirklich, wo ganz klar, wo auch wirklich relativ strikt gesagt wird, so, übrigens, wenn das mit der Abholzung des Regenwaldes so weitergeht, dann wird das und die, diese und jene Form haben und Folgen haben und nicht so ein bisschen, ja, könnte sein, sondern das wird so sein und das wird, und da wird dann echt auch kein, also für Kinder natürlich aufbereitet, so, aber ich finde es gut, wie klar das kommuniziert wird. Und genau, ich zucke auch zusammen und denke, oh, Alter, ich muss dringend, danke für die Info, danke, ich nehme diese Info mit in alles, was ich ab jetzt tue. So.
Ja, das ist wohl dieses Zeitalter, in dem wir jetzt stehen, an dieser Grenze stehen wir noch, an den Möglichkeiten. Das ist vielleicht gerade der Point of No Return, den wir jetzt gerade überschreiten, der sogenannte Point of No Return. Ab jetzt, nehmen wir nur noch aus der Zukunft. Ne? Ja. Wir nehmen nur noch weg. Da ist nichts, da ist keine Ressource Zukunft mehr, die wir weiter belassen können.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wissenschaftlich jetzt gerade so.
Und ja,
ich glaube,
genau.
Letztes Jahr im Mai war das, glaube ich.
Ja,
das war
ja
der Point of No Return.
Genau.
Und ich habe mal, das ist total pathetisch, ich habe das nie veröffentlicht, das Gedicht, und ich habe da auch nur den Song noch nicht veröffentlicht und nicht drüber geschrieben, und das war so schwierig, und mein derjenige, mit dem ich manchmal meine Dispute über meine Texte habe, der hat es auch nicht so richtig verstanden, aber ich bin immer noch mit diesem Bild, ich saß mal am Strand und finde einen Soldaten, und der Soldat hatte keine Waffe in der Hand.
Also ein Spielzeug, Zinnsoldaten.
Ein kleiner, nicht Zinn, sondern diese kleinen Plastiksoldaten, mit denen ich früher auch Krieg gespielt habe. Diese kleinen, da gibt es die braunen und die grünen. Die hellbraunen waren die Amis,
also
und die grünen
waren. Ich durfte sowas nie haben.
Nein, ich habe Krieg gespielt, wie bescheuert.
Ich habe am liebsten
Krieg gespielt.
Ich durfte, wenn überhaupt, mal so ein Indianer Tomahawk haben oder so. Naja, okay, Entschuldigung, weiter.
Also ich habe unglaublich gerne Krieg gespielt und mit Soldaten und Panzer und alles
Ingo, du machst dein gesamtes Image hier kaputt. Verdammt nochmal, rede dich doch nicht um Kopf und Kragen.
Ja. Aber dann finde ich diesen Soldaten und habe halt gemerkt, der hatte einer von diesen Soldaten, es gibt, wenn du diese Papete aufmachst, ich erinnere mich noch sehr gut daran, da gibt es dreimal, gab es den Flammenwerfer, wenn man den hat. Und das lange Maschinengewehr, da gab es immer einen davon, so, und ganz viele mit. Ja, und ein Granatenwerfer, der stand immer so da.
Oh Gott.
Den habe ich auch letztendlich auch mal Haus aus Glas dargestellt. Ja, ich sag's dir, das sind diese kleinen Soldaten.
Deswegen, und ehrlich, ja.
Ja, so, und der hatte halt dieses Fernglas, den gibt's ganz selten nur. Und den habe ich dann gefunden, den Typ mit dem Fernglas, diesen Auskundschafter. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Soldat, der den Weg zurücksucht, aus dem Krieg zurück, nach Hause. Ja?
Oh ja.
Und wir sind alles keine Soldaten, wir haben alle keinen Krieg erlebt, wir haben auch alle nicht erlebt, was der Klimawandel mit uns veranstalten wird. Ne? Wir müssen eigentlich sein wie Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen.
Ja.
Wir müssen eine Erfahrung antizipieren, die wir noch nicht hatten.
Mhm.
Ob das Krieg ist oder ob das der Klimawandel ist. Wir müssen verstehen, was da wirklich passiert, weil unsere Herzen, unser emotionales Gerüst, das gar nicht so leicht antizipiert, außer wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, weil du weißt, dass du sterben musst, aber ich auch. Macht mir das jetzt, kriege ich jetzt gerade irgendwie einen höheren Puls deswegen? Nee, alles easy. Ich kann an der Theke über den Tod reden, als ob das irgendwie die leichteste Sache der Welt wäre. Aber wenn mir ein Arzt morgen sagen würde, du hast noch 3 Monate, da wird mir aber ganz schön der Stift gehen. Was ist der Unterschied zwischen 3 Monate und dem Schicksal, morgen von einem Auto überfahren zu werden?
Oh ja.
Ist die eine Frage. Und die andere Frage, was ist der Unterschied zwischen 3 Monate, hast du noch, dann stirbst du an Krebs oder so, oder im besten Falle habe ich noch 40 Jahre oder so. Dann stirbst du auch. Aber das ist alles noch so lang hin. Und genauso ist es mit diesem Klimawandel, mit dieser Geschichte. Wir können das eben nicht so leicht antizipieren, aber wir müssen das. Wir müssen das. Und wer es kann, sind die, die wirklich davon richtig betroffen sind, und das ist die Jugend. Und deswegen ist das, was Greta Thunberg da gemacht hat, die klarste und heftigste Aussage, die die Jugend treffen konnte. Ja. Wozu soll ich noch zur Schule gehen, wenn ich keine Zukunft habe? Das ist so auf den Punkt gebracht, die Geschichte. Deswegen ist das auch so, hat das auch so durchgeschlagen, weil dieser eine Satz ist der beste Refrain, den ein Musiker hätte schreiben können. Das ist, das macht alles klar. Das hat der Jugend gezeigt, okay, ich muss immer in eine Schule gehen für meine Zukunft, und dann soll ich mich fragen, was ich mal werde. Und okay, aber wenn diese Zukunft einfach schneller vorbei ist als die Wissenschaftler vor, die sind doch ständig dabei, die Bedrohung heranzuholen. So. Und das machen die nicht aus Spaß. Also,
ja, und das, was es als an Angst auslöst bei uns, die wir einfach sagen, so, okay, was hätte ich denn, beziehungsweise
das ist die
ich werde alt, und die Kinder müssen dann irgendwo, sollen sich bitte doch etwas aufbauen können, was wirklich komplett ihren Werten, ihrer Überzeugung oder ihren Talenten entspricht, so, und geht das denn überhaupt noch? Und ich meine, was ich dann eben dazu beitragen kann, ist einfach sie im besten Fall, indem ich es vorlebe, indem ich es irgendwie, ohne mit der Gießkanne drauf zu kippen, irgendwie aufzeige, vorzeige, zu sagen, ey, reagiere auf die Dinge. Und wir werden jetzt, so wie wir alt werden, werden wir halt nach und nach merken, das ist trockener, das ist die Extreme auch hier bei uns in Deutschland klimamäßig, wettermäßig anders werden. Darauf zu reagieren und in sich in irgendeiner Weise eine Stärke für sich, aber auch Empathie für den anderen, als völlig selbstverständlich einfach zu implementieren, was vor allen Dingen auch damit einhergehen muss, zu sagen, so, wie werden sie darauf vorbereitet? Das ist einfach, dass wirklich jede Form von Inklusion, Integration, das Normalste der Welt sein wird und auch irgendwie muss. Ich wiederhole mich da sehr, weil ich da im Moment auch so viel mit Freunden drüber diskutiere. So, was ist unsere Definition, oder ich kann nur von mir sprechen, die Definition von Luxus. Wenn ich das begleiten kann und wenn ich das in irgendeiner Weise unterstützen kann, vielleicht sogar monetär, weil ich sagen kann, hey, ich kann dir ermöglichen, woanders hinzugehen und ein Startkapital irgendwo zu haben, in einem anderen Land oder dort, wo du wirklich deiner Leidenschaft nachgehen kannst, deinem Beitrag, deinem Sinn irgendwie nachgehen kannst, dann ist das wirklich die purste Definition von Luxus. Also das jetzt noch möglichst lange mit wachem Geist, den ich mir hoffentlich da irgendwie noch bewahren werde, doch mitzugestalten, mitzuhelfen.
Ja, total. Und ich glaube, dass eins der wichtigsten Gedanken ist halt, da denke ich eben zurzeit, wie schon gesagt, viel drüber nach, ist Optimismus. Also handlungsfähig zu bleiben.
Ja.
Ja? Egal, wie die Chancen stehen. Weil, wenn du jemanden fragst, einer Theke mittlerweile, was glaubst du, schafft die Menschheit die Kurve? Du hörst immer mehr, immer mehr. Ich tue das schon sehr lange. Leider gehe ich nicht mehr so viel in eine Kneipe, auch Corona-bedingt, und ich trinke halt kaum noch Alkohol, was eine weise Entscheidung war. Aber ich gehe trotzdem noch gerne in eine Kneipe. Nur es geht, ich kann super Nächte anders auch mit alkoholfreiem Weizen verbringen. Das ist tierisch. Aber ich frage Leute schon sehr lange nach, was meinst du? Wie stehen die Chancen? Was kann der Mensch und so? Und früher waren immer noch viele, ach, das schaffen wir. Und man hört immer mehr, die Leute, nee, die glauben nicht mehr daran, dass die Menschheit die Kurve kriegt. Und daraus, wie schon gesagt, entsteht irgendwann immer mehr nach mir die Sintflut natürlich, so. Das ist ein ganz abgedroschener Spruch, aber der wird ganz neu, wird der in uns gerade installiert, ne? Und ich hab mich gefragt, aus welcher Quelle heraus möchte ich tatsächlich immer noch besser werden. Selbst wenn jetzt, ich wüsste, morgen geht die Welt unter, ja, aufgrund menschlichen Versagens, ja, oder aufgrund eines Meteors, der jetzt dann doch zufälligerweise den falschen Weg genommen hat. Ne?
Das noch.
Könnte man dann jetzt sagen, ach, dann lasse ich alle Hoffnung fahren und ich scheiß drauf. Vielleicht sollte man gerade dann nochmal eben beim Eis, das man sich bestellt, den Plastiklöffel weglassen. Nicht, weil der Plastiklöffel das große Übel ist. Es gibt andere Dinge, die weitaus größere Probleme machen als die Strohhelme. Die Strohhelme sind auch so eine Rückkopplungsgeschichte. Mhm. Wenn Leute sagen, ich lasse den Strohhalm weg. Und dann ist das schon in Ordnung. Aber egal.
Absolut.
Der Strohhalm
dann, dann aber, genau, ich hab auf dem Weg zum Flughafen keinen Einwegbecher genommen, aber fliege jetzt in das Golfresort nach.
Ja, genau. Mhm. So, und aber was ich sagen wollte ist, und jetzt wird es wieder schön pathetisch so. Ne?
Bitte.
Super pathetisch, weil ich glaube, da kommt man gar nicht, komme ich zumindest in meinen Gedankengängen nicht drüber rum. Es gibt wahrscheinlich nüchternere, für andere griffigere Quellen des Handelns. Für mich ist es, glaube ich, eine ganz alte Philosophie schon. Wenn ich mich als evolutionäres Wesen begreife, das aus einer langen, langen, langen Kette von Möglichkeiten entstanden ist, dann irgendwann hat sich das Bewusstsein durchgesetzt mit der Entwicklung des Feuers, soweit ich weiß, expandierte das Gehirn in unseren Köpfen. Dieses Gehirn ist Millionen Jahre alt und wird, du kannst, wenn du heute ein Kind gebierst, das ist, das kannst du direkt ins 15. Jahrhundert fallen lassen und das wird keinen Unterschied. Selbst meine Tochter könnte ich jetzt noch ins 17. oder 15. Jahrhundert, der würde vielleicht auffallen, dass es keine Autos gibt und so, aber irgendwie käme die relativ schnell klar. Ja. Für uns wäre es natürlich ein Schock. Wir fangen an, ja irgendwann in unserer Kultur, in unserem Zeitalter, in unserer Epoche hinein quasi uns zu begeben, gedanklich und eben auch in all den Konzepten, die wir haben, wie die Dinge sind und was die Dinge sind. So.
Ja.
Und wenn wir diese ganzen Konzepte wegnehmen, so, ich bin nicht der Erste, der das gerade so versucht zu erklären, das ist,
nein,
ist
sehr,
uralt.
Sehr gut.
Aber wenn wir diese ganzen Konzepte wegnehmen und versuchen, wie du eben vor Meditation gesprochen hast, ich meditiere nicht, ich bin viel zu nervös, ich sollte es mal tun. Aber wenn wir diese Konzepte wegnehmen und nur noch dieser Mensch überbleibt, der aus diesem Millionen Jahre alten Gehirn schaut, ne? Das seine, in seiner Struktur copy-paste in den nächsten Kopf, auch meins. Ich bin zwar ein Individuum, aber da ist auch einfach nur ein Gehirn drin, das von einem anderen abgekupfert wurde. Ja. Dieser Vorgang ist uralt. Und da drin sind uralte Gefühle. Und das Gefühl ist vor jedem Wort. Vor jedem Wort steht ein Gefühl. Und wir versuchen mit Worten diese Gefühle zu beschreiben. Und das ist das, was als das so einen verzweifeln lässt als Musiker, durch diesen Pool von Gefühlen zu schwimmen und zu versuchen, die richtigen Worte zu finden, aus diesem Meer heraus eine Art Strömung zu finden, die du beschreibst gerade. Das ist eine Strömung und die beschreibst du, und das ist dann der Song. Aber das ganze Meer ist natürlich viel mehr als diese eine Strömung. Aber wie auch immer. So, und jetzt denkst du, du baust dich weiter zurück emotional. Du baust dich immer weiter zurück und irgendwann schaffst du es, eine Millisekunde in dir passiert das, Mensch zu sein, also dieses Wesen. Boah, das ist abgefahren.
Wow. Ingo,
das ist echt abgefahren.
Mir lagen so viele Dinge gerade.
Und dann kommt die Quelle heraus, dass es ein unfassbares, ich weiß nicht, ob es ein Geschenk ist oder nicht, weil ich Agnostiker, weil ich nicht weiß, ob es das alles Sinn macht oder nicht. Ne? Aber trotzdem, eins weiß ich bin da. Ob das nur ein Traum ist oder nicht, auch scheißegal, ich bin da. Mein Handeln hat Konsequenzen. Ob in einer Traumwelt oder in der Wirklichkeit. Das ist alles egal. Ich gehe davon aus, dass das die Wirklichkeit ist, wenn ich morgens aufwache. Und ich glaube nicht, dass das irgendeine Matrix ist. Und ich finde es, ich bin da was schuldig. Also meine Würde kann ich verteidigen, indem ich nicht ganz immer bescheuerter werde und dass mir das alles scheißegal ist. Ich kämpfe nicht für die Menschen der Zukunft. Ich kämpfe für meine Würde im Jetzt. Wenn die Menschen der Zukunft keine Chance mehr haben, weil wir es verkackt haben, dann brauche ich auch nicht mehr kämpfen. Das resultiert daraus.
Du sagtest eben handlungsfähig. Ja. Das finde ich immer das ganz starke
handlungsfähig
Wort.
Handlungsfähig bleiben.
Jetzt.
Wie bleibe ich handlungsfähig? Warum bin ich Optimist? Wie schaffe ich es? Ja. Wenn der Pessimist gewinnt, weil morgen die Welt untergeht oder weil die Mächtigen, weil ich keine Macht habe, die Mächtigen dieser Welt, die Ölfirmen oder keine Ahnung, wenn ich jetzt zeigen könnte, wurscht, Nestle, wurscht. Wenn wir keine Macht haben und die sich nicht in der Verantwortung sehen, diese Welt vor sich selbst zu retten, als die größten Kapitalisten dieser Welt, die größte Entscheidungsmacht haben, ist mir völlig unverständlich, dass die noch so weitermachen. So ein Bolsonaro, wie kann es so einen Menschen überhaupt geben? Aber egal. Ja, für mich selbst habe ich, umso älter ich werde, immer mehr diese Quelle gefunden. Und ich glaube, das ist die Würde, die ich mir beweisen muss vor diesem Sternzelt. Und das ist unglaublich pathetisch und ich werde der Sache bestimmt nicht immer gerecht.
Nein.
Wahrscheinlich werde ich ihr öfter nicht gerecht. Aber jedes Mal, wenn ich es schaffe, dann ist es was.
Ja, aber das ist wirklich die absolute Basis. Es ist halt runtergebrochen auf genau das, wie du gerade sagst, wie ein Kind auf die Welt kommt und dann leider oder eben häufig die Prägung einsetzt, die ist natürlich die einfach irgendwann verfälscht so und alles eben an Ergebnisse und Erwartungen geknüpft wird. Alles, was ich mache, also wie sagte letztens Leander Greitemann, den hatte ich im Podcast, sagte eben diese Umzuhaltung. Irgendwann konditioniert zu werden, immer noch Dinge zu tun, damit daraus
schön,
irgendwas
ja,
wird.
Gut.
Und so
sehr gut.
Kommen
ja.
wir nicht auf die Welt. Die Umzuhaltung oder die so-das Haltung.
Ja.
Und das finde ich, und ich denke, das ist die Basis. Und da sind wir auch wieder beim Thema, okay, wie können wir das eben bei unseren, wie können wir da auch gegenseitig aufeinander aufpassen?
Ich war mal in Münster. Ja, diese Umzuhaltung ist total schön. Also ist für mich gerade ein ganz, geht eine super gute Tür auf gerade. Ja, toll. Man sieht dann, so wie ich rede, ich kann immer nur aus dem Jetzt heraus sprechen und bin nicht der Belesenste, aber so kommen meine Gedanken. Ich will nur sagen, ich erinnere mich gerade an was in Münster. Ich habe mal in Münster ein Konzert gegeben vor McDonald's auf dem der McDonald da, wie heißt das, der Platz nochmal davor, der große Prinzipalmarkt, ist er das? Nee,
der ist aber nicht McDonald's.
Der
du meinst da an der Ludgeri-Straße, wo es reingeht
ja,
in die Fußgängerzone.
Genau, da war eine Bühne aufgebaut. Da hatte ich ein Konzert gegeben. Und da gibt es auch noch ein Foto.
So Stadtfest,
und
da waren immer so Stadtfestbühnen.
Und da habe ich da war ich der Meinung, dass man wenigstens eine Flasche Rotwein getrunken hat, bevor man eine Bühne betreten darf und am Metal gemacht. Und
dann noch eine auf der Bühne und dann noch eine nach der Bühne.
Ach Gott! Wahnsinn, meine Eltern waren da und die fanden das Konzert auch recht seltsam, aus Gründen, die ich heute gut verstehen kann, aber auf jeden Fall war da so ein Obdachloser und der war irgendwie in sich besonders und der hat Gedichte verteilt. Der hat Gedichte aufgeschrieben und hat die verteilt, so mit dem Kulli. Und dann konnten die Leute ihm dafür Geld geben. Und dann weiß nicht mehr, was auf dem Gedicht stand. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, auf dem Gedicht stand, also auf dem Zettel stand. Ich kenne das Gedicht nicht mehr. Das habe ich leider auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dann zurückgegangen bin zu dem und habe ihn gefragt, ob ich daraus einen Liedtext machen darf. Das ist so toll. Kann ich daraus einen Song machen? Und da hat er mich ausgemeckert. Er hat mich stramm stehen lassen. Da kann ich mich noch so dran erinnern. Und er sagt, genau das ist das Problem. Ich habe es nicht verstanden. Heute verstehe ich es. Ich war damals so welpenmäßig gut gelaunt und alle lieben sich. Und ich habe mir gar nicht warum der mich so anscheißt.
Ja.
Ich habe gedacht, der freut sich, dass ich, großer Ingo, jetzt zu ihm komme und aus seinen Gedichten Text machen möchte.
Spannend,
ne? Der war einfach ein paar Schritte weiter als ich in der Birne. Und der hat mir dann gesagt, weil ihr aus allem immer etwas machen müsst, um einen Mehrwert zu haben. Nimm doch die Dinge mal einfach als das, was sie sind und nimm sie mit in dein Nichts hinein, in dein Dasein, ohne daraus noch mehr zu machen.
Ingo, wie krass ist das? Alter, wenn du das auf ein Buchrücken drücken würdest. Ey, wenn du das auf ein Buchrücken drücken würdest so und würdest das als Ratgeber gerade in die Thalia Buchhandlung, dann wärst du wahrscheinlich Platz 1 in den
Wir leben überhaupt nicht mehr für uns selbst. Wir leben gar nicht mehr für uns selbst. Wir fragen uns alle immer mehr, was kann ich aus meiner qualitativen Lebensempfindung, die ich gerade gemacht habe, was kann ich daraus machen? Ob das das Bild ist, der Sonnenuntergang, den ich poste oder so. Ich bin überhaupt nicht mehr bei mir. Daneben ist so eine Art von A&R. Daneben ist so eine Art von Marketing-Typ, der fragt, mit welchem Urlaubsbild kann ich denn jetzt noch die Leute zu Hause nerven? So ungefähr. Gibt ja viele Leute, die keine Urlaubsbilder mehr senden, weil sie mittlerweile auch auf den Trichter gekommen ist, dass es die Leute vielleicht nerven könnte. Es ist so schön hier, mein Magic Place.
Ja, aber Ingo, was lernen wir einfach daraus? Es passt einfach. Es passt einfach nicht zu dir. So, und deswegen machst du es halt nicht. Was aber, finde ich, zu dir passt, ist Fußball. Musik.
Ich will nur sagen, das sind total spannende Gedanken, so, ne? Und ich werde denen auch nicht immer gerecht. Aber das ist eben so. Wir können gewisse Dinge wissen, und es dauert, jeder braucht seine Zeit, um diese Gedanken, wenn man mal in so einen Moment geraten ist, wo man das Gefühl hat, dass man einen Groschen gefallen ist, dann heißt das auch nicht, dass wir das alles sofort im Leben umsetzen können und da die Gurus sind oder so. Nein. Sondern das sind Sachen, darüber unterhalten wir beide uns jetzt eben gerade. Und das sind einfach auch so, Hinweisschilder, die wir ganz oft, wo wir ganz oft hingucken müssen, damit wir unser Leben Stück für Stück verändern. Und so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und deswegen ist
ja,
halt
und
eben
Hinweisschilder,
auch der Druck
an denen wir vielleicht 100 Mal vorbeigefahren sind und beim 101 Mal merken, warte mal, da stand immer so ein Schild, warum habe ich das denn nie gesehen? Jetzt habe ich es aber gesehen. Ab jetzt werde ich hier langsamer fahren und ich kann einfach wahnsinnig entweder vielleicht auf der einen Seite froh sein, dass noch nie was passiert ist. Und jetzt werde ich alles dafür tun, was
sowieso,
in meiner Macht steht, dass nichts passiert. Also weil wieder handlungsfähig bleiben. Und ich denke, das ist eben auch was, wenn wir noch eine zweite Podcast-Folge machen, die machen wir ja im Sommer mit Waldkonzert zusammen, haben wir ja gerade schon gesagt, dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal darüber sprechen, was es heißt, irgendwie kulturschaffend, also ganzheitlich, was alle beteiligten Branchen angeht, handlungsfähig zu bleiben. Das haben wir heute nicht wirklich in der Form behandelt, aber ich glaube, es ist ableitbar aus all dem, was wir sonst gerade gesagt haben. Ja. Und das ist das, was mir Mut gegeben hat, so dass man also in allen Gesprächen, in Büchern und in Vorträgen, die ich in diesem Jahr gehört habe, wo ich gedacht habe, okay, was ist denn das, wo ich für mich etwas rausziehen kann? Und ich ziehe sehr viel aus dem Gespräch mit dir heute, aus dem, was du uns heute geschenkt hast. Wie kann denn da sich der Kreis schließen, dass ich einfach merke, aus diesem Bewusstsein heraus kann ich dann Sachen verändern, weil ich sie einfach wahrgenommen habe. Ich muss sie nicht zu 100% verstanden haben, wissenschaftlich, aber ich muss einfach verstanden haben, was sie mit mir machen und was mein Beitrag sein kann, sie aktiv mitzugestalten ab jetzt oder eben einfach es an mir vorbeiziehen zu lassen. Dafür, wie du sagst, haben wir eben keine Zeit mehr. Gib mir immer wieder Mut zu denken, okay, alles klar, ich habe ein bisschen mehr vom großen Ganzen verstanden. So, dafür danke ich dir sehr. Das war wir haben.
Ich könnte noch stundenlang weiterreden. Also mit dir. Macht sehr viel Spaß. Also lad mich immer gerne ein. Ich quatsche sehr gerne mit dir.
Ich will in Zukunft sowieso gerne so etwas machen wie so regelmäßige kleine Updates mit Menschen, die Lust dazu haben, sich einfach wirklich ohne auf die Uhr zu gucken, zu unterhalten. Es ist halt so, dass. Es ist für mich irgendwie großartig. Wir haben uns, glaube ich, noch nie so lange am Stück so, fokussiert über was unterhalten und so wenig über Musik geredet. Aber auch da, das große Ganze hat alles miteinander zu tun. So.
Wie sagt Gandalf, ein Zauberer kommt nie zu spät oder zu früh, ein Zauberer kommt immer genau zur richtigen Zeit.
Diese Weisheit, so das, die du in dir trägst und wo du die so herholst, das ist scheiße, ich hatte ihn unterschätzt. Nein, habe ich nicht.
Ich habe oft über diesen Gandalf-Spruch nachgedacht, was hat er denn damit gemeint? Aber umso älter ich werde, umso besser verstehe ich das. Aber das ist genau was. Wir haben eigentlich, wenn wir beide uns getroffen haben, wenn wir ein bisschen über Musik geredet und ein bisschen über Business und so, ne? Und dann haben wir unseren Wein da gehabt und es war immer super nett und sympathisch, aber so, wir sind auch mal so ein bisschen an die Tiefe gegangen, aber wie gesagt, schön, dass du mich angerufen hast und so lernen wir uns wieder kennen.
Ich freue mich aufs nächste Mal, Ingo. Ich wünsche dir alles Gute. In den Shownotes ist natürlich alles verlinkt zu dem Album, was letztes Jahr rausgekommen ist. Zu diesem ganzen Backkatalog, den ich für mich alleine schon so nur beim einmaligen Durchstöbern so wiederentdeckt habe. Aber wie gesagt, das steht alles in den Shownotes, das könnt ihr euch da angucken. Und Ingo und ich treffen uns bald zum Musikmachen im Wald, das habe ich jetzt zum 9. Mal gesagt, unterzeugen. Und alles Gute, mein Lieber, bis bald.
Janni, hauen Sie rein. Tschüss.
Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit Ingo Pohlmann. Ich bin total geplättet von diesem Typen. Das war ich irgendwie schon immer und wie ich schon jetzt mehrfach bemerkte. Es ist, ist verrückt, wenn man jemanden wieder trifft und Dinge wiederentdeckt, vielleicht auch neu entdeckt und merkt, ach ja, das macht das Ganze so besonders. Und ich habe bevor das so losging mit dieser Pandemie, haben wir nochmal einen Auftritt gemeinsam mit Henning und ganz vielen anderen tollen Menschen und MusikerInnen zu Weihnachten gespielt. Und dann saß da auf der Bühne und mein Freund Benny sagte immer, ey, mit diesem Pohlmann, das ist, dann sitzt du neben dem und dann fängt er da an zu singen und du denkst vorher, ja, das kennst du ja schon so ein bisschen. Und dann haut er, das ist anders dann. Alles irgendwie anders, wenn der dann so loslegt. Ja, wir haben Umwege genommen in diesem Gespräch, in dieser Podcast-Folge. Wir haben uns, glaube ich, immer wieder ganz gut auf den Weg zurückgefunden. Und ich habe ganz viel mitgenommen aus dieser Folge. Und ja, wenn ihr es noch nicht tut, schaut rein in die Social-Media-Kanäle von Pohlmann. Und hört vor allen Dingen in seine Alben rein. Kauft sie euch oder streamt sie oder wie das halt heute so ist. Aber nehmt sie auf, nehmt sie mit an Orte, nehmt euch Zeit. Ich habe es zumindest gemacht und habe auch da ganz viel Neues, Bewährtes, Heimeliges und Besonderes entdeckt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast eine kleine Bewertung bei iTunes zu geben. Ihr wisst ja, das hilft immer so ein bisschen. Ich freue mich aber vor allen Dingen eure Kritik, eure Anregungen und Ideen unter dreifragen@janlöchel.de. Und wenn ihr Lust habt, ja, erzählt euren Freunden davon. Aber so oder so sehen wir uns, hören wir uns wieder, wenn es heißt: Drei Fragen von Elvis.